der Weltraum, unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer B-Nummer, einer ganz klassischen B-Nummer von Sie Nörden, der dreibeinige Krempel. Und der Name verrät schon, wir haben einen Gast an Bord und das ist von Nerd und Krempel. Ich weiß nie, ob du Nerd oder Krempel bist, aber du bist auf jeden Fall der Gregor. Hallo.
Ja, hallo, im Zweifelsfall der Krempel. Hallo, Sascha.
Ja, wir haben im letzten Serietencast ja über Buffy gesprochen und ihr werdet ja mitbekommen haben, Sebastian hat von der Serie nicht allzu viel Ahnung und wer von euch mal auf unseren Google Plus Account geguckt haben wird, der wird feststellen, dass Sebastian da einen herrlichen Intro-Text zu der Episode geschrieben hat, der nochmal verdeutlicht, wie wenig er mit Buffy zu tun hat in seinem Leben. Insofern habe ich ihn erst gar nicht gefragt, ob er Lust hat, heute über Angel zu reden. Der Vorschlag kam nämlich von Gregor. Er wollte sich mal hier bei uns in den Cast hineinschleichen.
Einfach auf Twitter so lange rumgebettelt, bis du gesagt hast, komm, machen wir.
Da habe ich gesagt, aber am besten dann ohne Sebastian. Ja, aber du hast gesagt, auch wenn er mit der Serie nicht allzu viel am Hut hatte, das hat auch dem Podcast nicht geschadet.
Nee, gar nicht. Also ich fand, er hatte auch durchaus ein paar Argumente und er hat es auch, finde ich, echt ganz gut verargumentiert. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, seine Reaktion sehr geil, als du bestimmte Storylines erklärt hast, die, wenn man sie so, sagen wir mal so, wenn man sie hört, ohne die Serie zu kennen, ja, und dann wird der Bürgermeister halt eine Riesenschlange. Ne, und dann, also für Leute, die das nicht so kennen, könnte es ein wenig befremdlich oder etwas gesprungen wirken. Aber ich habe mich köstlich amüsiert, weil es irgendwie auf die Art ein bisschen einfacher war als oder irgendwie netter zu hören, als wenn jetzt zwei, wie wir jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, wir überspielen das, wo wir ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Also ich fand
ja, das, Ahnung überspielen kann ich gut.
Ja, ich fand das echt, das war eine sehr coole Folge, aber ich gedacht, komm, da muss ich unbedingt, da versuche ich mich nochmal reinzuwanzen, wenn ihr da nochmal drüber redet.
Das ist wahrscheinlich ungefähr so, ich habe ja den Trailer zu, ach, wie heißt denn dieser Film, der jetzt fast einen Oscar abgeräumt hätte?
Der jetzt fast einen Oscar abgeräumt hätte?
Der einfach nur aus einem Namen besteht.
Das hast du mich.
Dieser Deutsche.
Ach, oh Gott, ja, Erdmann, Toni Erdmann, genau, ja.
Toni Erdmann.
Der schon bei Amazon Prime jetzt verfügbar ist.
Ach.
Ja.
Der Zyklus wird immer schneller, ne? Das ist echt abartig. Nee,
ich glaube, was da, also normalerweise ist es eher ein schlechtes Zeichen, wenn ein großer Kinofilm nach 3 Monaten da schon drin ist, Terminator Genesis, dann ist es meistens der Indikator, dass es kein so guter Film ist, aber ich glaube, der ist so ein bisschen, weil das eine deutsche Produktion ist, die für einen Oscar nominiert war, deshalb ist der so ein bisschen gehypt worden diesbezüglich.
Ich habe den Trailer im Kino gesehen, als ich mit Sebastian Quatsch.
Das ist ein bisschen lange her.
Ein M. Night Shyamalan. Wasser, verdammt Holz, die Türen sind aus Holz. Da gibt's, Sebastian hat mir das mal empfohlen, ich habe es nie gefunden, ein YouTube-Video mit dem Ende von Science mit Untertiteln, wo dann die Aliens draußen untertitelt werden, die sagen, verdammt, die Tür ist aus Holz, da kommen wir nicht durch. Lass uns auf der Rückseite gucken. Tipp. Ah, Holz!
Für mich hat's, ich hab's ja in unserem Podcast von Nord und Krempel schon erwähnt. Für mich hat Scary Movie 3 komplett endgültig diesen Film versaut. Ich muss immer an den denken, statt an Science halt.
Das war der, wo auch Leslie Nielsen mitgespielt hat, oder?
Das war der erste und der erste mit Charlie Sheen halt. Ne? Ist nicht gut und heute kann man es auch nicht mehr so gut gucken, aber damals fand ich ihn witzig.
Auf jeden Fall habe ich Toni Erdmann ja im Kino geguckt, als wir nämlich Arrival geguckt haben. Da kam der Trailer für Toni Erdmann. Ich habe den mir angeguckt und habe gedacht so, hä? Und dann habe ich mir nämlich dem letzten Mal, als Toni Erdmann dann irgendwie durch alle Schlagzeilen ging, mir den Wikipedia-Artikel zu Toni Erdmann durchgelesen und habe danach gedacht, hä?
Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, wo es darum geht, also um was es geht in dem Film. Ich habe keine Ahnung.
Und Und so ähnlich ist es halt, wenn man irgendwie Buffy Handlungsstränge Sebastian beschreibt. Also es muss so ein Gefühl gewesen sein, wie die Inhaltszusammenfassung von Toni Erdmann. Mhm. Ich habe jetzt auch nochmal die Episodenzusammenfassung der 4. Staffel Angel vor mir gerade. Und das liest sich so ähnlich. Also wenn man das irgendjemand um die Ohren haut, der wird auch sich fragen, wovon um alles in der Welt reden die
ja,
hier?
Apokalypse,
ja. Es regnet Feuer,
ja.
Ein Biest tauft auch. Cordelia ist von Connor schwanger, aber eigentlich bringt sie dann Cordelia um. Ach,
und du darfst nicht vergessen, Angel ist nach wie vor auf dem Meeresboden gefangen.
Ja. Angel ist Angel, Angelus.
Ja, Angelus, stimmt, ja. Oh Gott.
Ist dann schon nicht mehr auf dem Meeresboden. Ja, wenn ihr jetzt fragt, um was um alles in der Welt geht es hier eigentlich in diesem Podcast? Wer ist Angel, wer ist Angelus? Hört euch nochmal den Buffy-Podcast an, die vergangene Ausgabe. Da haben wir ja schon angesprochen, dass es eine Ablegerserie von Buffy, der Vampirjäger, gibt. Der Vampirkiller, entschuldige. Nämlich Angel, Jäger der Finsternis auf Deutsch, wo jener Angel, also der Vampir mit Seele, eine eigene Serie bekommen hat und dort muntere, lustige, ja, sagen wir düstere Abenteuer erlebt.
Es war die naheliegende Figur, die einen Spin-off bekommt, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, also ich finde, Buffy hat eine Menge Figuren, die Potenzial gehabt hätten für einen Spin-off. Ich fände Giants interessant für einen Spin-off. Ich hätte Face cool gefunden. Und ich hätte Spike und Drusilla war ja auch mal angedacht. Aus all den Sachen ist aber nie was geworden. Aber Angel, ne, nach der 3. Staffel bei Buffy raus. Und ab nach Los Angeles.
Mir ist beim Schneiden aufgefallen, nämlich, dass wir überhaupt nicht über Face gesprochen haben. Und das ist eigentlich eine Schande, nicht über Elisa Dushku zu reden.
Ja, auf jeden Fall.
Das wollen wir an dieser Stelle nachholen, weil sie taucht ja auch bei Angel auf.
Richtig, sogar mehrfach. Und auch, glaube ich auch Richtung Ende der 4. Staffel, also hat sie einen größeren Part.
Ja, genau.
Ja, also wer ist Face? Face ist im Prinzip ja die Anti-Buffy, könnte man sagen. Die auch, es gibt ja nur, in jeder Generation wird eine Jägerin geboren, aber Buffy war ja mal kurz tot am Ende der 1. Staffel. Dadurch ist ein weiteres Mädel zur Jägerin berufen worden, die dann in der darauffolgenden Staffel starb. Und dann kam Face.
Und ich höre Sebastian schon rufen, warum kann man nicht dann zahlreiche Jägerinnen erschaffen, indem man die Jägerin kurzzeitig tötet? Und wieder zum Leben erweckt. Auch das wurde im Fandom heiß diskutiert.
Nachdem er es erwähnt hat, oder? Schon davor?
Nein, schon davor. Also damals, TM, als die Serie ausgestrahlt wurde, wurde dann gesagt, Moment mal, da kann man doch hier Jägerinnen ohne Ende erschaffen.
Das ist schon richtig.
Und zwar exponentiell.
Ja,
also du nimmst
ja
eine Jägerin, tötest sie kurz, erweckst sie zu Leben. Und dann gibt's eine neue, dann tötet man beide mal kurz, erweckt sie wieder zum Leben und so weiter und so fort, wie bei dem Schachbrett.
Die ganze Industrie wäre draus geworden, ja. Ja, stimmt. Ja. Bring die Wächter noch auf die Idee. Aber nichtsdestotrotz, am Ende der Serie von Buffy ist es ja sowieso kein Problem mehr.
Ja, stimmt, da
haben wir noch Jäger. Abgesehen davon, jetzt mal ehrlich, ich fand zu der Zeit, wo Buffy lief, war dieses der Auserwählte noch gar nicht so extrem ausgelutscht, wie das heute der Fall ist.
Ja, stimmt.
Heute in jedem zweiten Film ist es der Auserwählte und, oh Gott. Weißt du, und da, ich fand das auch nie störend irgendwie so als Begründung. Und Face war halt so ein bisschen die böse Buffy.
Genau.
Ne, die hat halt so ein bisschen auf die Regeln und auf die Wächter und alles so im übertragenen Sinne nicht so viel Wert gelegt und hat halt so ihr Ding gemacht und auch am Anfang, ich fand es sehr interessant, wo die beiden dann so am Anfang aufeinander gestoßen sind und dann auch zusammen losgezogen sind, da wurde auch die Kleidung von Buffy immer dunkler. Ich habe gehört, da war mal jemand, der war für die Kleidung in früheren Newsgroups zuständig. Ich sage das nur, ich erwähne diese.
Ich habe keine Ahnung, von wem du redest.
Ja.
Ja, da gibt's eine schöne Szene, in der Faith sagt, kommt irgendwie von der Jagd und sagt, Mensch, Vampire fehlen, macht mich immer geil und hungrig.
Ja.
Und alle gucken Buffy an und sie sagt so, ich habe manchmal auch Lust auf einen Light-Joghurt.
Das ist schon herrlich, oder? Ist einfach so gut geschrieben. Ne? Also gerade Buffy war das auch und ich fand auch Angel war das auch.
Ja, also wie gesagt, Angel bekommt irgendwann seine eigene Serie, eine logische Wahl. Ich hätte natürlich auch gerne Oz in einer eigenen Serie gesehen. Wow. Die Abenteuer von Oz und Faith.
Das wäre eine tolle Kombination gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, Seth Green war einfach, der war zu sehr in Austin Powers, hatte keinen Bock mehr auf die Serie.
Warum, das haben wir ja auch im letzten Cast mal kurz erwähnt, also Buffy ist ja vorrangig ins Leben gerufen worden, um die Teenager zu ziehen. Auf das Warner Brother Netzwerk, was damals frisch gegründet wurde. Und das hat sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise gut funktioniert. Buffy ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und daraufhin haben die Leute gesagt, die netzwerkverantwortlichen Mensch, lass uns das Pferd noch ein bisschen reiten, ehe es tot ist. Wir haben jetzt haufenweise Serien im Angebot, die Teenager ansprechen. Lass uns doch mal eine Serie ins Leben rufen, die ein bisschen erwachsener ist, ein bisschen dunkler, genau, und auch die Trends anspricht. Und wie könnte man das besser machen, als dass man den Vampir mit Seele nimmt, der sich ja ohnehin immer nur im Dunkeln bewegen kann und ihn nach Los Angeles in die Stadt der Sonne und der Engel verfrachtet.
Ganz genau. Und was macht man als Vampir mit Seele in solch einer Stadt? Man gründet eine...
Man geht zum Film.
Nee, man gründet eine Detektivagentur.
Ja, das ist sehr lustig, weil Angel, das habe ich mir auch groß aufgeschrieben, sich als Detektiv ungefähr so kompetent anstellt wie ein gewisser Sicherheitschef auf einer gewissen Raumstation.
Ah, eine Raumstation. Du meinst wahrscheinlich nicht Deep Space Nine. Was für eine Raumstation meinst du denn?
Eine Raumstation im Epsilon-Sektor.
Ach so.
Die letzte beste Hoffnung der Menschheit für Frieden.
Ah ja, stimmt. Ich habe gehört, übrigens zu Babylon 5 soll es einen tollen Podcast geben. Ich hörte davon. Hab ich
auch gehört.
Das geht im Internet gerade so richtig rund damit, weißt du?
Das geht hoch wie eine Rakete.
Das geht total hoch wie eine Rakete. Der graue Rat.
Ja, superschwellig. Was ein bisschen albern ist, weil wir beide im grauen Rat tätig sind.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, aber ja, und somit ist...
Noch ist Gregor im grauen Rat tätig. Wir gucken mal.
Ja, wie das sich heute Abend hier entwickelt. Ja, die Serie ist dann im Oktober 1999 an den Start gegangen, also parallel mit der vierten Buffy-Staffel. Er ist halt, hat die Serie Buffy halt zum Finale der dritten Staffel verlassen. Die Figuren haben sich getrennt, endgültig. Das ging ja auch so, war ja so ein Thema. Die Beziehung der beiden in der dritten Staffel war ja halt so ein bisschen auf Trennung ausgelegt. Und somit war er quasi frei für die Abenteuer in seiner eigenen Serie, die dann parallel zur vierten Staffel von Buffy anlief.
Wobei Buffy ja ab und zu mal zu Besuch gekommen ist und da gab es ja noch mal so ein kleines Techtelmechtel untereinander,
ja,
was dann aber durch die Netzwerkpolitik schnell unterbunden wurde, weil Buffy dann irgendwann zu UPN gewechselt ist, also zum Paramount-Netzwerk.
Buffy ist nach der fünften Staffel, also fünf Staffeln waren bei Warner Bros. Und dann sind die mit den letzten beiden Staffeln gewechselt, ja.
Genau, und das machte Crossover etwas schwieriger.
Ja, also bis fast unmöglich. Ich glaube, das wurde dann mehr so angedeutet mit so Telefongesprächen.
Ja.
Aber es war, als dann Buffy final, also als es dann hieß, Buffy wird eingestellt, dann wurde es nochmal möglich, dass Angel im Finale von Buffy nochmal mitspielt und auch Willow bei Angel nochmal vorbeischaut. Das war dann
kommt
okay.
Kommt da wirklich Angel vorbei in Sunnydale,
ja,
oder ist es nicht Spike? Nein. Nee, der bringt den Umschlag
Angel,
mit Spike. Ne?
Angel ist im Finale von Buffy dabei, in der ersten Folge vom zweiteiligen Finale. Ja. Er schlägt doch Nathan Fillion nieder, der den Priester, der den Priester gespielt hat. Dann gibt's eine Diskussion zwischen den beiden. Dann sagt Buffy, ja, du musst aber hier, hör zu, beim Endkampf kann ich dich nicht gebrauchen. Spike trägt das Amulett, du fährst zurück und baust eine zweite Front in Los Angeles auf, falls wir versagen. Dann geht er. Genau. Denn er hatte ja eine eigene Apokalypse in Los Angeles. Das bedeutete, mehrere, zu der Zeit, bei dem Serienuniversum sind parallel zwei Apokalypsen gleichzeitig liefen.
Es war übrigens auch nicht die einzige Apokalypse. Ja. Eigentlich war, aber da haben, haben sie bei Buffy auch selber Witze drüber gemacht, dass es schon wieder eine Apokalypse gab.
Es nimmt auch irgendwann so ein bisschen den Druck raus, weißt du, glaube ich, wenn du wieder eine hast, oder?
Das ist so ein bisschen wie bei Doctor Who, weißt du?
Es geht immer um alles.
In der ersten Staffel ist die Erde in Gefahr, in der zweiten Staffel das Sonnensystem, dann irgendwann das Universum.
Ja, und dann irgendwann
und dann Raum und Zeit.
Alles. Was jemals existierte und je existieren wird, darunter können wir nicht mehr. Weißt du? Also, ja gut, aber irgendwann hast du halt auch irgendwann ist es halt auch ermüdend dann ein bisschen, ne? Und zwei Apokalypsen gleichzeitig waren schon ein bisschen, ne?
Also das muss man erstmal koordinieren.
Es hätte gereicht, wenn ein Team versagt. Weißt du, dann wäre es auch egal gewesen.
Stimmt.
Ja, dann wir haben es doch geschafft. Ja, aber ihr Team Los Angeles.
Go Team Los Angeles.
Go Team Los Angeles. Ja.
Aber wo ich sage Buffy, wo ich sage Doctor Who. Doctor Who Ablegerserie für Erwachsene. Es ist ja kein Geheimnis, dass Russell T. Davies, der ja damals Doctor Who wieder ins Fernsehen gebracht hat, 2005, großer Fan von Buffy war und sich da auch ein bisschen dann orientiert hat. Das hat er wohl in mehreren Interviews auch schon gesagt. Und er hat ja auch dann so eine Ablegerserie gemacht, die sich an etwas reiferes Publikum wenden sollte, nämlich Torchwood, was wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Hat leidlich gut funktioniert, um es positiv auszudrücken. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass er sich bei Angel bedient hat.
Ja. Ja.
Also von der Optik, so ein bisschen vom Schnitt her, dieses Roof-Standing, was gerade in der ersten Staffel Torchwood exzessiv betrieben wurde, das ist so typisch, weißt du, des Nächtens auf einem hohen Gebäude auf der Stadt stehen und hinuntergucken auf dieselbige Stadt.
Hat nicht auch James Masters, der Spike spielt, hat doch auch bei Torchwood mitgespielt, hat doch irgendwie einen Ex-Freund von Jack Harkness gespielt, oder?
Ja, er hat eigentlich im Grunde genommen Spike
gespielt. Ja, er hat eigentlich Spike mit, hat er nicht so eine Art rote Zirkusweste irgendwie an?
Ja. Was sah aus wie ein Zirkusdirektor.
Stimmt, ja. Alter, ja, stimmt, aber gerade die ersten beiden Staffeln, da hast du recht, waren da sehr angelegt. Da gab es dann immer so die Monster, hier, wie hießen die Reaver oder irgendwie so ähnlich?
Ja.
In den Straßen, es wurden Monster bekämpft und dann war man halt eine Gruppe an Leuten, hat oft auf Dächern rumgestanden und immer traurig und in die Nacht geguckt. Ja.
Und es gab diesen einen Dämon, Alien, nee, was ist es bei Torchwood? Wahrscheinlich Alien, der aussah wie ein Fisch im roten Anzug. Und der hätte 1:1 bei Buffy oder Angel mitspielen.
Ich glaube, der hat auch bei, ich meine, der hat mal bei der Folge, der hervorragenden Once More With Feeling Folge. Danach gibt es eine Folge, wo sie quasi so ein bisschen die Erlebnisse davon aufarbeiten. Und da gibt es so einen Typ mit einem Fischkopf, der die dann halt jagt. Und ich finde, das sieht fast identisch aus.
Weil Spike ihm um kleine Kätzchen betrogen hat.
Ja, wo sie Erinnerungsvermögen. Mann, du bist ja gut vorbereitet, stimmt, ja.
Sie pokern um Kätzchen. Das war doch irgendwie auch, also auf so eine Idee muss erstmal kommen. Ja,
aber
da sitzen eine Gruppe Dämonen um einen Tisch und pokern und ihr Einsatz sind kleine, ganz kleine, niedliche Babykätzchen.
Das ist, aber jetzt mal ehrlich, das ist halt Josh Whedon, oder? Dieses Gespür für Dialog, was er hat, dieses Gespür für absurde Szenen, die man schwer Leuten erklären kann, die die Serie nicht kennen, ist doch großartig, oder?
Aber um nochmal auf Angels Kompetenz zurückzukommen, es gibt eine großartige Szene in der ersten Staffel, wo er dann irgendwie versucht, irgendwie zu ermitteln und in so ein Fitnessstudio reingeht.
Stimmt, und er tritt in den Spiegel.
Und er tritt den Spiegel ein und dahinter ist irgendwas.
Da ist ein Typ angeschnallt. In so einer Art, Arztstuhl angeschnallt und ein paar Dämonen, die ihn angucken.
Ja, aber da gibt es noch eine viel bessere Szene. Er hat irgendwie einen Verdächtigen, den er verhört, den er konfrontiert, auf dem Schießstand.
Aber der steht irgendwie.
Es stehen irgendwie 5 Nasen dort.
Stimmt, ja.
Mit Pistolen.
Ja.
Und er beleidigt den einen und sagt, du bist das gewesen, ich weiß das ganz genau.
Ja.
Was machen die Leute mit den 5 Pistolen? Sie ballern Angel nieder. Und er ist natürlich unverwundbar, steht wieder auf, beziehungsweise er ist verwundbar, aber er ist halt nicht tötbar. Er steht wieder auf, kratzt sich quasi die Kugeln aus der Haut und verprügelt die alle. Und wenn Angel aber ein normalsterblicher Mensch wäre, wäre der im Verlauf der ersten Staffel garantiert 10-mal gestorben, weil er sich einfach total dämlich angestellt hat als Privatdetektiv.
Er ist sich ja seiner Fähigkeit bewusst. Ich finde übrigens diese Vampirverwandlung, finde ich irgendwie geil. Fand ich immer gut in Buffy. Das war ja von der Mythologie, dass der Dämon dann den Körper besetzt hat und dieses Vampirgesicht ja der Dämon in dem Körper war, wenn so Kampfsituationen kamen. Und das habe ich immer gut gefunden.
Ich fand, die sehen immer so ein bisschen dämlich aus mit dem Vampirgesicht.
Ich kann
die dann nicht ernst nehmen.
Ich fand den Morphing-Effekt irgendwie ganz gut, auch vor allen Dingen für diese Zeit. Es gab wirklich Sequenzen gerade, wo es so aus dem Gehen heraus war, wo es echt gut war. Und also mir hat das Make-up da, mir hat dieses Vampirgesicht hat mir echt sehr gut gefallen.
Naja, wie gesagt, sie wirken immer so ein bisschen dämlich und vor allen Dingen so, als würden sie schielen, so wie mit Bari auf Babylon 5, sehen auch immer so ein bisschen aus, als würden sie schielen mit ihrer Maske.
Ja. Ich fand übrigens eine Sequenz, ich glaube, das ist auch in der ersten Staffel, also er macht halt diese Detektivagentur mit, das haben wir noch nicht erwähnt, mit Cordelia, dem Cheerleader-Girl aus den ersten 3 Buffy-Staffeln, die halt quasi mit ihm mitkommen nach, die es als Schauspielerin versuchen will in Los Angeles und dann nicht so erfolgreich
wie es scheitert, genau.
Ja, und dann landet sie bei ihm.
Dann
gibt es ja so einen, ich habe den Namen gerade nicht präsent, er hat in der ersten Staffel noch einen anderen, am Anfang für die ersten 9 Folgen noch einen Schauspieler, den man aus Roseanne kennt, der halt so einen Dämon gespielt hat. Doyle, genau. Da gab es Probleme mit dem Schauspieler, irgendwie so Drogen und nicht so verlässlich, hörte man mal. Und
Probleme mit dem Schauspieler klingt gut, ja.
Probleme mit dem Schauspieler ist in Folge 9 dann aus der Serie oder rausgeschrieben worden. Und dann kam Wesley Wyndham Price.
Den wir auch kennen aus Buffy, der Buffys zweiten Wächter gespielt hat.
Mhm.
Dann aber ein Leben als Rogue Demon Hunter
aufgegriffen
hat, als Leder-Uschi verkleidet, auf einem Motorrad.
Das haben sie auch Gott sei Dank schnell wieder fallen gelassen.
Also da über diese Folge lass uns doch mal reden, später nochmal, ja. Weil das ist legendär.
Aber ich finde, da wollte ich nur sagen, es gibt eine Intro-Sequenz von einer Folge, die ich als so unfassbar witzig befinde. Da geht es nämlich darum, dass sie versuchen, superschwellige Werbung zu machen für ihr Angel Investigation. Und dann stehen Wyndham Price, Cordelia und Angel quasi an so einem Telefon. Und Cordelia sagt, ich habe hier Visitenkarten, wo alle jetzt unsere Nummer draufstehen. Und da steht so drauf, bei Problemen call Angel. Und dann siehst du halt so Engel schwingen. Bei Problemen so allgemein call Angel. Und das habe ich überall in der Stadt verteilt. Und dann siehst du so ein Splitscreen, wie ein hübsches Mädchen in der Seitengasse wegläuft und offensichtlich ein Dämon sie verfolgt. Sie schafft es dann bis zu einer Telefonzelle. Die gucken immer noch im Splitscreen auf dieses Telefon. Sie nimmt diese Visitenkarte, wählt eine Nummer und in dem Moment kommt ein drittes Bild in den Splitscreen mit einer Pizzeria, wo der Typ ans Telefon geht. Und in dem Moment siehst du Angel, der auf die Visitenkarte guckt und sagt, das ist ja gar nicht unsere Nummer. Und das ja. Das finde ich so witzig, diese Szene, weil dann geht das Intro los und ich habe echt dies tausendmal gesehen, also gefühlt, weil ich die so witzig geschrieben von der, dieses aufs Telefon starren, die Situation, sie rennt Call Angel durch eine Gasse und dann die Pizzeria Barda, sie überfahren wir bei Backen. Ne, so nach dem Motto. Und dann Angel, ey, das ist ja gar nicht unsere Nummer. Das ist der Humor von Josh Whedon.
Ja, herrlich. Also Angel ist natürlich per se erstmal ein bisschen düsterer, aber hat trotzdem auch wahnsinnig viel Humor und vor allen Dingen auch viele Selbstironie. Und das ist wirklich, was du sagst, Joss Whedon hat da ein Händchen für Dialoge, für Szenenaufbau und Dramaturgie, das ist echt Wahnsinn, das ist total gut. Ja. Cordelia ist ja am Anfang so ein bisschen das geldgierige Luder, weil sie kommt ja aus reichem Hause, dann haben die Eltern ja alles verloren wegen eines bedauerlichen Steuervorfalls.
Ja, einer Steuerprüfung, sagt sie, als wenn das Problem wäre, dass das Geld weg ist, die Prüfung, ne? Ja, ja.
Und sie versucht sich ja dann mehr schlecht als recht als Schauspielerin durchzuschlagen und freut sich immer, wenn sie eine Rechnung ausstellen darf. Das ändert sich dann aber auch im Laufe der Zeit, weil sie erbt ja dann die Fähigkeit, die Aufträge für Angel entgegenzunehmen.
Ja, von den
Powers That Be.
Die Mächte der Ewigkeit.
Die Mächte der Ewigkeit.
Ja.
Oh. Powers That Be, also die Mächte der Ewigkeit, ist so ein bisschen auch eine Umschreibung für Studiobosse.
Ja, nicht einmal
in
das.
In anderen Serien.
Ja, im Prinzip einmal das. Aber es gibt ja auch, ich glaube, in der ersten Staffel taucht auch schon so der große Gegner der Serie auf, oder?
Wolfram und Hart.
Ja.
Genau, denn Cordelia landet auf der Suche nach einem Job bei einem reichen Klienten sozusagen, der ihr eine Filmkarriere verspricht. Ja. Der entpuppt sich allerdings als reicher Vampir und der möchte aber mitnichten ihr eine Karriere anbieten, sondern eher ihr an den Hals. Und sie merkt natürlich dann auch irgendwann, dass er ein Vampir ist, weil sie hat ja gewisse Erfahrungen, Vorerfahrungen. Und Angel kommt ihr aber in dem Moment zur Hilfe, kann sie retten und er verkriecht sich aber bei einer Anwaltskanzlei namens Wolfram und Hart.
Ja, das ist der Pilot sogar, ne? Ich glaube, das ist der Pilotfilm.
Das ist ein Pilotfilm, genau. Ja. Auch legendäre Szene, sie sitzen im Konferenzraum bei Wolfram und Hart, hinter Spiegelglas, deswegen kann der Vampir da stehen. Angel konfrontiert sie im Konferenzraum und er sagt, du kannst mir gar nichts, ich habe so viel Geld, ich kann alles.
Ja.
Und dann sagt er, aha, kannst du denn auch fliegen?
Ehrlich, oder?
Tritt gegen den Stuhl, der Typ kracht durch die Scheibe und löst sich natürlich in Wohlgefallen auf, weil draußen ist natürlich Tageslicht und unten landet nur noch dieser Stuhl.
Herrlich, oder?
Genau, Angel verlässt den Raum, hinterlässt noch eine Visitenkarte und die Anwälte von Wolfram und Hart sagen, ich glaube, wir haben einen neuen Feind.
Ja, und das Tolle daran ist, es ist auch sehr nachvollziehbar, dass das Gebäude, dass er sich in diesem Gebäude frei bewegen kann, weil die haben Typen wie ihn als Klienten.
Ja. Ja. Es ist quasi eine Anwaltskanzlei, die Dämonen vertritt, aber auch einfach ganz normale böse Leute, wie halt normale Anwälte das machen.
Aber es ist halt die Verkörperung am Anfang, ich dachte auch am Anfang so ein bisschen klischee-mäßig, aber ist natürlich klar, sie spielen mit diesem Klischee, Anwälte sind böse, aber die ziehen das wirklich sehr gut durch und ich finde einfach, dass die auch eine wirklich echte Bedrohung sind, Wolfram und Hart. Und ich fand es auch super, es gibt dann im Laufe der Serie auch so Beziehungen mit einzelnen Anwälten aus der Serie und dann stirbt eine Anwältin Patient und taucht quasi als Geist wieder auf. Und wieso, ich dachte, du bist tot. Und sie sagte, ja, du glaubst doch nicht, dass mein Arbeitsvertrag durch meinen Tod mit Wolfram und Hart endet. Genau. Das finde ich eine der großartigsten Sequenzen. Also,
geil ist auch, wo einer der Anwälte ins Firmenarchiv hinabsteigt und dort trifft er irgendwie so eine gelangweilte Rezeptionistin, die sich als Roboter entpuppt. Und er sagt, ich hätte gern alles über Angel. Und sie knallt ihm dann da irgendwie ziemlich gelangweilt so eine Art, so ein Telefonbuch-dickes Aktenteil auf den Tresen. Mhm. Und er meint so, oh ja, das ist ja schon eine Menge. Und sie so, nee, das ist nur das Register.
Ja,
und dann geht
ja.
er mit dem Register los. Und dann ist das eine komplette Reihe Akten im Archiv. Ist ziemlich cool.
Wirklich, wirklich großartig. Das ist echt gut gemacht. Also, wie gesagt, es sind halt alte überwiegend sind diese Schauspieler ja noch aus Buffy bekannt, aber sie haben auch echt einfach auch wirklich gute Gegner eingeführt und mit Wolfram und Hart auch wirklich, finde ich, echt eine sehr schöne übergeordnete Bedrohung eingebaut, die sie die ganze Serie über durchgehalten haben.
Ja, und auch schon ziemlich schnell, auch in der ersten Staffel, schon irgendwelche Grundsteine gelegt für irgendwas, was später passiert. Mhm. Wobei die erste Staffel für mein Gefühl her noch ziemlich rummeändert. Also das ist, die haben sich in der ersten Staffel noch nicht so gefunden.
Nee, die erste Staffel ist halt zu oft dieses, wir haben einen Fall. Wir haben und das ist im Prinzip immer, wir retten irgendwen vor irgendeinem Dämon. Das ist noch sehr stark der Tenor, die erste Staffel hatte. Mehr einzelne Geschichten und klassisch Jungfrau in Nöten.
Und gut wird's meiner Meinung nach ab dem Moment, wo sie ins Hyperion Hotel einziehen.
Das war, glaube ich, in der zweiten Staffel relativ zu Beginn, oder?
In der zweiten gewesen sein.
Ja.
Was, glaube ich, sogar die erste? Also weil fliegt nicht das Apartment von Angel in die Luft?
Stimmt, ja, es war ganz am Anfang. Ich glaube, hier Folge 2 heißt schon das Hotel Hyperion.
Und dann müssen sie ja bei Cordelia unterkommen und Cordelia hat einen Hausgeist
namens Dennis. Auch total sympathisch, oder? Der eigentlich nicht wirklich in Erscheinung tritt. Sie arrangiert sich irgendwann damit. Erst wollen sie ihn austreiben, dann merken sie, dass er eigentlich ein ganz netter Dude ist, der da einfach bei ihr wohnt und sie später sogar beschützt.
Genau.
Aber im Prinzip auch diese Idee ist, er ist unsichtbar, er wird nie gezeigt, er sagt nie etwas, er bewegt mal so Gläser und so oder wirft mal jemanden durch den Raum. Aber mal ehrlich, als Hausgeist doch okay, oder?
Oder deckt Cordelia zu oder sowas.
Aber ganz ehrlich.
Ich finde es ein bisschen creepy, mit einem unsichtbaren Mitbewohner als Frau zu leben, aber...
Ja gut, aber... Hast da nichts zu verstecken.
Nein. Aber ist auch schön, wo sie dann irgendwie in Cordelias alten Apartment sind und sie müssen irgendwie da unterkommen, weil irgendwie Angels Büro in die Luft geflogen ist und dann ist es total unaufgeräumt und Doyle müsste noch da gewesen sein. Stimmt, also kann Angels Büro noch nicht in die Luft geflogen sein. Hebt dann ein BH auf von Cordelia und Cordelia verdreht nur die Augen so, ja, Cordelia hat einen Busen, hahaha. Wir wissen's. Ja. Also wie gesagt, die Dialoge toll. Und lass uns dann mal in der ersten Staffel halt über den Übergang zwischen Doyle bzw. der Funktion von Doyle. Doyle, haben wir ja schon gesagt, ist das Bindeglied zwischen Angel und den Mächten der Ewigkeit. Genau. Das heißt, die Mächten der Ewigkeit melden sich manchmal bei Doyle und in Form einer Vision.
Ja.
Und dann sagt er, ich sehe ja halt hier, was weiß ich, eine dunkle Gasse, da ist ein Mädchen, Ecke so und so, bla bla bla, das braucht unsere Hilfe. Und dann fahren sie dahin.
So anfallartig.
Nur ist er Doyle aufgrund privater Differenzen mit dem Hauptdarsteller, wie es so schön bei der Wikipedia heißt, irgendwann aus der Serie herausgeschrieben worden und er ist dann auch 2002 infolge einer Überdosis Heroin gestorben und er hatte die Probleme schon zu Rosenzeiten.
Ja.
Das heißt, das Arbeiten mit ihm muss nicht so einfach gewesen sein. Und es gibt einen ähnlichen Charakter, du erinnerst dich vielleicht bei Buffy noch, der, wie hieß er denn, der Whistler.
Ach, stimmt.
Und es war wohl ursprünglich geplant, den Whistler...
Stimmt, ja, stimmt.
Der ja quasi Angel damals auf den Pfad der Tugend gebracht hat, dort bei Angel einzubauen. Der Schauspieler konnte nicht, also hat man hier Glenn Quinn genommen. Mhm. Ja, aus diversen Gründen ist er dann irgendwann rausgeschrieben worden, ziemlich schnell rausgeschrieben worden, was Joss Whedon offensichtlich aber schon vorhatte, also den Charakter irgendwann im Laufe der Serie mitten in der Staffel sterben zu lassen.
Ja, also sie haben
was ihn er aber, gerne mal macht.
Ja, er hat ihn aber auch sehr hell, also ist 9. Folge gewesen. Das war also echt noch nicht mal die Hälfte der Staffel und er ist aber auch sehr heldenhaft gestorben gegen ich glaube, das waren so Nazi-Dämonen.
Diese Folge ist so ätzend.
Ja, aber
mit den Nazi-Dämonen.
Ja, aber das war doch irgendwie, war das nicht so, sie töten alle nicht reinen Dämonen irgendwie und er hat sich dann halt quasi geopfert, um diese Nazi-Dämonen aufzuhalten. Also ich glaube, die Folge hier steht auch, sie heißt auch Hero. Na, also man hat ihm schon einen würdevollen, in Anführungszeichen, Abschied gegeben.
Dann gibt er halt ein, Cordelia einen Kuss. Mhm. Und mit dem Kuss geht halt die Fähigkeit auf Cordelia über. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, das erfahren wir dann halt später in der nächsten Folge. In der nächsten Folge taucht nämlich dann zufälligerweise Wesley Winton Price auf, bekommt dann quasi die Rolle, die gerade frei geworden ist. Ich fand das ein bisschen lazy, ehrlich gesagt.
Es fehlte nur noch, dass irgendwie der Zwillingsbruder von Doyle auftaucht und sagt, ich bin jetzt der neue Doyle, ich möchte auch von euch so behandelt werden wieder. Nee, aber ich muss sagen, er hat mir bei Angel deutlich besser gefallen, als er mir bei Buffy gefallen hat.
Ja.
Da war er noch anders geschrieben, da war er eigentlich so, oh, der will Giles den Job wegnehmen und ist so richtig versnobbt und so und pipapo. Und bei Angel ist er dann so ein bisschen aus sich rausgegangen, ist aufgeblüht und hat sich echt sehr geil entwickelt, finde ich, in der Serie.
Ja, er hatte auch so ein paar Liebesdinge so am Laufen im Laufe der Serie. Im ersten, bei Buffy war er irgendwie so ein bisschen Cordelia fixiert, ne? Mhm. Da wurde ja so eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Cordelia angedeutet. Oder eine kleine Schwärmerei zum einem älteren Herrn, einem älteren Briten, warum nicht? Mhm. Wer kann es Cordelia verdenken?
Er könnte der Doktor sein können. Genau. Und er ist in Wirklichkeit ja mit Alyssa Hennigan verheiratet. Ja. Und dafür muss man sagen, da gebe ich ihm jetzt ein High Five für.
Ha, dann schließe ich mich an, warte mal. Die haben mehrere Kinder zusammen.
Ja, die sind auch immer noch verheiratet. Also das heißt, ich glaube, das heißt, in dieser Branche sind das 15 Jahre oder so, ist das durchaus eine Zeit, ne?
Ja, nicht schlecht.
Ja. Dafür alleine verdient der Respekt. Nein, ich finde aber wirklich, dass er sich gut entwickelt hat in der Serie. Also so nervig, wie er bei Buffy war und vielleicht auch noch am Anfang hier in der ersten Angel-Staffel, das hat er sehr schnell abgelegt und gegen Ende ist er ja auch, du hast es ja schon im Buffy-Cast so beschrieben, wie das geendet hat, wie die Serie endet im Prinzip und da hat er sich mal gut geopfert, ne?
Ist er dood.
Ja, ist er dood.
Ja, und er ist ja doch ein härterer Hund, als man denkt. Mhm.
Ja, und diese, dann raus. Diese ganze Liebesgeschichte und so, die dahinter. Also er war auch wirklich, der hat es auch nicht leicht gehabt in der Serie. Der hat es auch nicht leicht gehabt.
Nee, in der Tat. Ja, dann in der zweiten Staffel sind sie dann so langsam im Hotel Hyperion, mit dem Angel irgendwie eine Verbindung hat, weil da hat er schon mal gewohnt, also zwischenzeitlich schon mal eine Seele hatte. Nee, hatte die Seele ja schon länger.
Ja, in den 20ern oder so, ne? Da gab es dann
in den 50ern, genau.
Oder, ja, gab es dann so eine klassische Geisterrückblenden-Geschichte halt, ne?
Das war auch eine schöne Geschichte eigentlich.
Mhm. Ja, was einfach auch die Langlebigkeit ein bisschen unterstreicht halt von solchen Figuren. Ich meine, dadurch haben sie ja auch Glück, dass sie so viel Rückblenden machen können.
Und dann fängt es ja auch schon an, dass Wolfram und Hart irgendwie Darla zurückgeholt hat, die ja Angel erschaffen hat damals.
Ja, erst versuchen sie ihn aus dem Hotel rauszuklagen und wollen es kaufen und kommen ihm. Und sie
jetzt sogar kommen mit Brandschutzbestimmung.
Ja, jetzt kommen sie mit Brandschutz. Das Aber jetzt mal ehrlich, es ist auch großartig und gar nicht so uneffektiv, oder? Jetzt überleg mal. Also wenn du sagst, ey, du hast die Wahl, entweder versuchst du einen Riesendämon zu erschaffen, der irgendwie alles platt macht, oder du kommst mit Brandschutzbestimmung und Behindertentoilette, hä? Was ist effektiver, hä?
Ich denke zweites.
Ja, wahrscheinlich. Komm mit Brandschutzbestimmung. Ja, auf jeden Fall holen sie dann Darla zurück, die Vampirin, die Angel mal erschaffen hat. Und auch am Anfang von Buffy zu sehen war, aber nur halt sehr kurz, mit der er halt so eine Hassliebe halt hat und seine erste, oder er war ihr, nein, umgekehrt. Genau, und dann kam auch Drusilla zurück, die Freundin von Spike, und dann waren die beiden ein ziemlich kongeniales Duo gegen ihn, fand ich. Also den Storyteil, wo Darla mit Drusilla gegen Angel gekämpft hat, den fand ich echt cool.
Also das wird ja ganz abstrus. Das ist ja wie in einer Lausitzer Kleinstadt, die nicht weit von Cottbus entfernt ist zum Beispiel. Da ist der Onkel auch gleichzeitig der Bruder und der Vater. Mhm. Drusilla ist ja quasi von Spike gemacht worden.
Ja.
Nee, Quatsch. Drusilla ist von Angel gemacht worden. Drusilla hat Spike gemacht.
Ganz genau, ja.
So, also pass auf. Darla hat Angel gemacht. Angel hat Drusilla gemacht.
Drusilla hat Spike gemacht.
Drusilla hat Spike gemacht.
Spike hat gar keinen gemacht.
Spike hat viel Blödsinn gemacht in seinem Leben.
Er hat aber drei Jägerinnen getötet.
Eine in New York, deren Mantel er immer noch trägt.
Ja.
Darla wird irgendwie bei Buffy relativ schnell getötet, gepfählt, ne?
Ja.
Und wird dann wieder zum Leben erweckt als Mensch. Mhm. So. Weil sie aber zu Lebzeiten schon ziemlich schlecht war, hat sie sich eine gewaltige Syphilis eingefangen. Also damals, im 15. Jahrhundert oder wann auch immer sie gelebt hat und ist ja dann vom Master, also nicht dem von Dr. Who,
dem Gegner der ersten Buffy,
Master,
zum Vampir gemacht worden. Der Gegner der ersten Staffel von Buffy, genau, ja.
So, jetzt wird's ganz kompliziert. Gut, dass du nicht Sebastian bist, weil dem würden jetzt wieder die Augen übergehen. Okay.
Also der Master hat Drusilla geschaffen. Der Master hat Drusilla geschaffen.
Nein, der Master hat, jetzt bin ich ganz raus, der Master hat Darla geschaffen. Darla
nein,
hat
genau,
Angel gemacht.
Genau, das war's.
Angel hat Drusilla gemacht. So,
genau, ja.
Also Wolfram und Hart erwecken quasi Darla wieder zum Dasein. Alle denken, es ist die Vampir-Darla, aber weit gefehlt, es ist die Mensch-Darla.
Genau.
Die Angel natürlich dann irgendwie auf die gute Seite bringen will. Dummerweise hat sie immer noch die Syphilis. Mhm. Und zwar im Endstadion. Und die ist quasi auch nicht zu heilen. Darla hat sich damit abgefunden und sagte, okay, dann sterbe ich halt, aber immerhin als ausnahmsweise mal als eine gute Person. Mhm. Und Wolfram und Hart sagt, nee, wir besorgen uns hier Drusilla und Drusilla macht sie wieder zum Vampir. Und das ist so lustig, weil da die quasi im Grunde genommen die Enkelin erschafft sie quasi wieder neu.
Also für mich eine ganz normale, nachvollziehbare Storyline.
Ja. Aber eine super Szene, in der Drusilla dann in den Raum geführt wird und mehr oder weniger reinschwebt. Drusilla ist übrigens auch eine super, super Charakter.
Juliette Landau, die Tochter von Martin Landau, nicht nur, also die Schauspielerin macht das schon super. Dieses abgespacede, dieses so nicht von dieser Welt und irgendwie kein Teil davon, aber dann doch wieder, ist großartig, oder?
So total durchgeknallt, einen an der Klatsche, aber dadurch halt total bedrohlich.
Ja, die ist richtig bedrohlich, oder?
Die ist super. Die war auch einer meiner Lieblingscharaktere.
Ja.
Ja, und sie verbünden sich halt dann gegen Angel. Angel wird dann so halb böse.
Oh, Moment, hat Drusilla Spike nicht mit einem riesigen Girao-Dämon betrogen?
Ja, der hatte doch mit einem Dämon, der so ein komisches Geweih hatte.
Den sah man dann in einer Folge. In einer Folge hat Spike sie an, der wurde bis dahin immer erwähnt. Und dann gab es eine Szene, wo er sie mit dem Typen, und dann siehst du diesen Riesentypen mit dem Geweih im Hintergrund
stehen. Und der sabbert auch noch so irgendwie,
ja,
ne? Das Geweih sabbert.
Noch nie hat ein Typ mit einem Geweih. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist so der Josh Whedon-Humor, oder? Der ist so großartig. Der Typ mit dem Typen und dann ein Riesentyp mit dem Geweih, der sabbert.
Und dann gibt es auch eine absolut geile Szene, wo Angel dann irgendwie in die Küche kommt und feststellt, Cordelia hat aus Versehen Kaffeebohnen statt Kaffee gekauft. Weil Angel trinkt gerne Kaffee, so. Und dann sagt Cordelia, ja und, du bist doch ein Vampir, dann benutzt doch deine Superkräfte und mach die Bohnen zu Kaffeepulver. Und er so, ach Quatsch. Und dann hat er total einen Jipper auf Kaffee. Dann nimmt er sich diese ganze Packung Kaffeebohnen und drückt die zusammen. Was natürlich zur Folge hat, dass alle Bohnen durch die komplette Küche fliegen.
Ey, es ist so gut, oder? Es ist so richtig gut, oder?
Ja.
Ey, na gut, auf jeden Fall, Darla ist dann wieder ein Vampir. Und dann gehen sie auf Angel los.
Genau, und sie pennen auch miteinander. Und Angel verliert nicht die Seele.
Genau, weil es kein Moment wahren Glücks gewesen ist.
Im Gegenteil, ihm wird klar, dass er doch ein Guter ist in dem Moment.
Ja.
Und kehrt zu seinen Freunden zurück, die er vorher irgendwie gefeuert hat.
Ja, und dass er rumbumsen kann, wenn man ehrlich ist, ohne dass er die Gefahr hat, seine Seele zu verlieren.
Wenn er mit der richtigen bumst.
Wenn er mit der sein ist, ja, ganz genau.
Also
ja.
Eigentlich, wenn er mit der falschen bumst.
Wenn er mit der falschen. Also eigentlich ideal für Los Angeles Nachtszene, oder?
Eigentlich schon.
Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es da doch eine tolle Szene, wo die Vampir, also Darla und Drusilla dann halt mit einer Abordnung von Wolfram und Hart in einem Weinkeller sind. Und genau, und sie bedrohen diese. Weil sie sich halt von denen befreien wollen. Also von deren Spielchen nicht mehr mitspielen wollen. Und dann kommt Angel und die Anwälte, oder der bis dahin so einer der Anführer von den Anwälten, sagt dann hier, Angel, helfen Sie uns. Ne? Und er sagt, ja, nee, ich werde euch nicht retten. Und schließt einfach die Tür und lässt sie machen. Er schließt sie ab, genau, dass sie auch nicht mehr rauskommen. Und danach feuert er seine Leute, weil die sagen, das hättest du nicht machen sollen. Großartig, oder? Oh, was für ein Drama, oder?
Er stellt irgendwie fest, er hat zu lange in weichen Betten geschlafen und fängt dann an, Bodybuilding zu machen in einer Montage.
Ja, er muss mehr Rocky 3, weißt du?
Ja.
Er war ganz unten, ich muss jetzt wieder ganz unten anfangen.
Und da habe ich mich gefragt, bringt es was, wenn Vampire Bodybuilding betreiben?
Ja, ich weiß es nicht. Für ihn anscheinend schon.
Also ich meine, Vampire wären ja eh als perfekte Kampfsportler wiedergeboren. also semi-perfekt, ja, weil sie verlieren immer noch gegen Buffy, das ist klar. Ja. Aber selbst wenn wir beide als Nerds, ja, als Computer-Nerds sterben, weil wir von Vampiren gebissen werden und als Vampire auferstehen,
weißt du, als
ist Bruce Lee ein Scheißdreck gegen uns.
Ja, von wegen. Weißt du, welcher Vampir als ich wiedergekommen wäre? Es gibt bei Buffy einen Vampir, der wird gerade wiedergeboren, also kommt gerade aus dem Grab raus. Oder er taucht auf jeden Fall aus und sie fängt an mit dem, statt mit ihm zu kämpfen, einfach über ihre Gefühle zu reden, weil sie gerade irgendwie einen zum Reden braucht. Und der Typ erzählt, ey, weißt du was, das war, die Folge hat 2001 gespielt, ey, ich bin 1999 ein Vampir geworden. Das heißt, ich lebe schon über 2000 Jahre. Und er sagt, oh ja, wow. Und weißt du, und ist davon total geflasht. Geil, das ist über zwei Jahrtausende, Mann. So einer wäre ich geworden. Du kannst sicher sein, dass ich der Typ, der hat nämlich auch übrigens ein Space 2063 T-Shirt an. Der Typ. Ja. Unterm Hemd, aber man sieht's. Das wär ich geworden.
Da können wir eine in alle Ewigkeit Podcasts machen. Mhm.
Stimmt, ja, aber irgendwann ist Babylon 5 auch durch, oder?
Das Tolle ist, wir müssten nicht zwischenzeitlich aufs Klo.
Oh ja, das stimmt.
Wir können 100 Jahre am Stück podcasten.
Völlige Blasenkontrolle. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, gut, es geht halt damit auch weiter, dass Angel dann erstmal so alleine Lonely Wolf unterwegs ist und seine ehemalige, also seine Crew halt auch quasi weitermacht, nur ohne ihn. Und naja, wie es dann halt so ist, die finden halt auch wieder zusammen. Er merkt, dass es halt ein ziemlicher Fehler war, sich von denen zu trennen und das Menschliche so aus seinem Leben auszuschließen, weil er den Schmerz, unterdrücken wollte. Und dann kommen die halt auch wieder zusammen.
Da kommen noch so ein paar Mitstreiter dazu, Charles Gunn, der Dritte, der Vampirjäger ist, aber Mensch sozusagen. Ja. Er wohnt in der Bronx, gibt es in Los Angeles eine Bronx?
Ich glaube schon, ich traue der Serie. Ja,
also Charles Gunn. Im Grunde genommen führt er eine Street-Gang an.
Genau.
Und Kernaufgabe seiner Gang ist halt, Vampire zu töten. Genau. Und seine Schwester verwandelt sich dann in einen Vampir, weil sie gebissen wird. Also sie verwandelt sich nicht einfach so. Einfach so. Nee, also sie wird dann gebissen und er muss dann seine eigene Schwester töten und er wird dann von Angel unterstützt dann und erledigt quasi immer so die Dreckjobs für Angel am Anfang.
Ja, genau.
Also wenn halt Angel einen Vampir braucht, um die Vampirdetektoren von Wolfram und Hart zu überlisten, dann ruft der Charles Gunn an.
Aber ist doch nicht verkehrt, wenn du noch eine Gang hast, die für dich noch was macht, weißt du?
Ja.
Das hat durchaus seine Vorteile. Ja, und dann gibt's noch Lorne. Nee, Lorne kommt später, ne? Lorne kommt etwas später, glaube ich, vierte Staffel oder so kommt Lorne erst.
Ja, naja, der ist, glaube ich, schon in der dritten dabei.
Ja, warte, ich guck mal. Gastrolle. Zweite, dritte Gastrolle ab vierte Staffel Hauptdarsteller.
Genau. Der ist ziemlich früh da und seine Einführungsszene ist absolut toll.
Ist großartig, ne?
Das ist der Anfang der Folge und ihr müsst euch das so vorstellen, du hast dann quasi so in rot getauchtes Bild sozusagen und dann taucht ein grüner Dämon auf, so von der linken Seite, kommt ins Bild und macht so und fängt an zu singen I Will Survive.
Ganz großartig. Und Andy Hewlett, der leider auch schon tot ist, sehe ich gerade. Das ist ja wie bei Babylon 5 langsam.
Ja,
die sind, das ist unglaublich. Der hat das großartig gespielt. Er spielt einen Dämon, der halt nicht nur hervorragend singen kann und einen Nachtclub betreibt, sondern so den Leuten in die Seele schauen kann, wenn sie singen. Was zu total tollen Momenten auch führt, weil irgendwann immer mal wieder einer der Hauptfiguren dann, oh, ich muss jetzt singen, oder? Ja, weil ist er besetzt worden? Oder genau, die machen das sogar, um zu gucken, ist der von irgendjemandem besetzt worden? Dann under pressure. Nee, mit ihm ist alles okay. Also das ist auch eine so tolle, fantasievolle Figur. Ist halt ein grüner Dämon mit so Hörnern, der auch so
Kneipbunte Anzüge trägt.
Genau, kneipbunte Anzüge trägt. Gut, wenn du schon so aussiehst, ist auch egal im Prinzip. Und kommt auch aus so einer Dämonendimension, was später noch thematisiert wird. Mhm. Aber der ist halt auch einfach toll. Ich meine, einmal ist es ein grandioser Sänger. Mhm. Ne? Und ich fand einfach die Idee, dass er irgendwie so in deine Seele gucken kann, wenn du singst. Und das war so, es gibt so tolle Sequenzen, wo dann wirklich die Leute, jetzt, du musst singen, ne? Damit wir dir trauen können.
Der betreibt eine Karaoke-Bar.
Ja, also, großartig, oder? Stimmt, es ist eine Karaoke-Bar.
Und es gibt diese legendäre Szene, in der Angel Mandy singt von Barry Manilow.
You're Mandy.
Oh, aber richtig eine, schlecht, ne?
Ganz, ganz furchtbar.
Also und so schlecht, dass voll ich verstehe, daneben. So schlecht, dass ich verstehe, dass es keine Musical-Folge bei Angel gegeben hat.
Ja.
Also das will man nicht hören. Und er, das ist es nicht, da auch sagt nicht da, Lorne, ja, ja, reicht. Reicht.
Ja, ja, genau.
Reicht. Und später bietet er nochmal an, hier hör zu, soll ich nochmal Mandy singen? Und er, nein, nein, ist okay, ich glaub's dir. Großartig.
Und der Clou bei seinem Nachtclub ist halt irgendwie, dass da ein Zauber drauf liegt, der verhindert, dass Vampire oder Dämonen dort Menschen angreifen können. Stimmt. Jetzt habt ihr euch sicher gewundert oder habt schon gemerkt, ja, das hat einen kleinen Pferdefuß, dieser Zauber. Nämlich Menschen können ja sehr wohl Dämonen angreifen in diesem Nachtclub. Mhm. Was später auch mal passiert, weil nämlich ganz alte Gang,
ja.
Die ganz alte Gang da einmarschiert und die Dämonen
die
bedroht.
Zusammengebracht. Wir haben die Band zusammengebracht.
Er hat die Band zusammengebracht. Und
Backhaus.
Und sie sitzen dann da und bedrohen halt irgendwie so einen Dämon. Und der sagt immer nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein ganz kleiner Dämon.
Ja, stimmt, und ja. Oh,
währenddessen herrlich. Versucht halt irgendwie Cordelia, irgendwelche drei Hexen zu überzeugen, diesen Zauber aufzuheben.
Ja, stimmt.
Und sie sagen, ja, Angel schickt mich. Und alle drei so,
oh, Angel.
Und, ja. Und immer wenn Cordelia Angel sagt, immer alle drei so, Angel.
Er ist so, auch so, die eine sagt auch leise, er ist so wunderschön. Meinst du, das würde bei uns dann auch gesagt werden, wenn wir Vampire sind?
Ah, Gregor.
Er ist ein stattlicher Mann. Und mit seinem Gewicht hätte er im 18. Jahrhundert nach Wohlstand ausgesehen.
Und dann ja, nehmen sie diesen Zauber auf und dann entwickelt sich halt dieser Vince-Dämon als riesengroß. Also sein Kopf geht quasi auf, ja. Und da kommt irgendwie ein zweiter Kopf raus, der den anderen den Kopf abbeißt.
Aber der hat doch, der wenn ich mich richtig erinnere, war der kleine Dämon, der war doch eigentlich nur Gast in der Bar, in der Karaoke-Bar, oder?
Ja.
Den habe ich dann, der war nie wieder dabei, oder? Der war, nee, der hatte nee, der nur war, diesen Zweck, dann total genau. Verzweifelt auszusehen und dann. Großartig. Das war später aber nochmal ein Punkt, weil jeder Vampir, der auf sich hält, hat natürlich auch einen Vampirjäger, der auch mal ein Mensch ist. Und den gab es auch. Und das war Hurt. Und der war ja auch ein Mensch und konnte somit auch in der Bar Schaden anrichten.
Der hat einfach mal pfeifend ein Fass mit Sprengstoff runterrollen lassen.
Genau. Das ist so ein Moment gewesen, das hat mich erinnert an. Also, wie gesagt, unsere Gang da rauszukriegen, macht er einfach so was ganz im Prinzip Klassisches, anstatt hier irgendein Zauber oder Dämon, er wirft einfach ein brennendes Fass Benzin runter. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an das aus Buffy, wo Terra erschossen wurde, weißt du? Ihr habt das ja auch beschrieben.
Ja, ja.
Und das ist einfach so eine, damit rechnest du nicht, du rechnest mit irgendeinem Zauber, einem Dämon in so einer Serie und dann hat der Typ einfach eine Knarre und knallt sie ab. Umso effektiver ist diese Szene. Natürlich ist das jetzt nicht vergleichbar, Terra, das ist natürlich eine ganz andere Dramatik gewesen. Ja, aber
ich kann Terra nicht mit Holz vergleichen.
Nee, gar nicht. Nein, nein, aber ich fand, es war so ein ähnlicher Gedankengang dahinter. Wir nehmen jetzt einfach mal ein brennendes Fass, anstatt jetzt hier den riesen Hermann mit dem Zauber zu machen.
Ja, ich habe meine Probleme mit der dritten und der vierten Staffel, ganz
ehrlich. Ich
auch.
Und zwar aus zwei, ich sag dir mal, was ich nicht mag. Was ich nicht mag, war so diese Phase in der Welt von Lorne.
Die hast du nicht gemocht?
Die habe ich nicht so gemocht. Also
Pylea-Dreiteiler ist definitiv eins meiner Highlights der Serie.
Okay, also ich fand das, also vielleicht wäre für mich eine Folge hätte gereicht. Es war mal was anderes, ja, aber mir hat das nicht so gut gefallen. Mir hat das Beast, fand ich auch nicht so mega überzeugend. Oh. Das, also ehrlich gesagt, und ich fand auch, da ist Angels zweites Ich, Angelus, irgendwie endgültig zum Spaßmacher so ein bisschen verkommen. Ich fand ihn irgendwie bei seine beste Phase, also wenn Angel seine Seele verliert, wird er Angelus, hatte er in der zweiten Buffy-Staffel und am Anfang von Angel, wenn es da Momente gab, wo er zu Angelus wurde, aber dann, wo er so einen großen Teil Angelus gewesen ist, war er irgendwie mir zu witzig, zu irgendwie, ich weiß nicht, ich hab den Angelus fand ich irgendwie nicht so cool. Weißt du, das waren so ein bisschen
ja,
so...
Ja, ich fand diese ganze... Also es wird wirklich extrem schlecht ab dem Moment, in dem sein Sohn geboren wird. Also diese ganze
genau.
Connor-Geschichte.
Boah, und ja,
Holz
stimmt.
Ja. taucht auf und raubt ihm seinen Sohn, verschwindet in einer Höllendimension und
genau,
dann
ja.
taucht der Sohn mit 16 Jahren wieder auf und ist total, also böse in Anführungszeichen,
stimmt.
also weil er also, seinen Vater umbringen will.
Also ach. Sein Sohn ist, Moment, sein Sohn ist, warte, lass mich mal rekapitulieren. Er hat, das ist das Kind mit Dala, oder?
Ja, weil,
und dann,
also
dann
auch der Gedanke, also
Dala ist schwanger.
Dala ist schwanger, warum auch immer.
Dann tötet sie sich quasi, weil als die Wehen einsetzen, zerfällt zu Staub. Und übrig bleibt, glaube ich, das Baby, oder?
Genau.
Und dann ist es ja noch okay, ist ein Baby, frisst nicht viel Story. Aber wird halt von Holt, diesem Vampirjäger, mit der mal Mensch gewesen ist, der aber mal seine Familie an Angelus verloren hat, der entführt das Baby und Höllendimension, mit 16 kommt's wieder und ab dann ist der Junge leider alt genug, um zu nerven. Und das tut er dann halt auch.
Ja. Das hat der Darsteller übrigens auch selber festgestellt und hat Boah. Gesagt, dass er der Meinung war, dass sein Charakter irgendwie ziemlich schnell, ziemlich ausgelutscht war. Und das
ja,
war
also,
tatsächlich.
Es ging ja noch so, wo er zurückkam und irgendwie dann so erst wirklich so ein Guter war. Aber dann wurde er ja immer mehr unter den Einfluss gesetzt und wo er hat sich ja so gegen, hat er dann im Hintergrund gegen Angel intrigiert. Da war er genau
angefangen mit sich in Cordelia zu verlieben, hat mit Cordelia geschlafen, dann hat Cordelia den Sohn von Connor gekriegt oder das Kind von Connor. Ja,
dann dieser furchtbare Dämon war, den sie alle geliebt haben, ne?
Der dann die Bordprostituierte von Firefly war?
Nein, das war nicht die Bordprostituierte von Firefly, das war der Dämon war die Frau vom Piloten.
Ach, das war die Frau vom Piloten, genau.
Ja, die Bordprostituierte ist es nicht gewesen.
Um Sebastian zu zitieren, das ist nicht die Bordprostituierte,
das ist ein Companion. Ja, aber ganz ehrlich, aber man muss ganz ehrlich sagen, die wäre die Einzige, die reich von so einer Raumfahrt zurückkommt wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich.
Naja, aber nichtsdestotrotz.
Oder schwanger.
Ja, oder? Nee, glaube ich nicht, sie ist ja professionell, ist ja auch egal.
Dieses ganze Konstrukt da und das ist,
aber
das
der
ist
war
so... An den Haaren herbeigezogen,
so
diese komplette
böser.
Vierte Staffel.
Ja, also da war einfach zu viel, weißt du. Erst hattest du das Biest, was irgendwie die halbe Staffel der Bösewicht war mit dem Entführen, also mit dem Ende der Welt. Der hat die Sonne verfinstert, damit die Dämonen die Stadt überrennen können. Und dann hast du es besiegt, dachtest du, oh, wir sind erst in Folge 14, was kommt noch? Und dann taucht das Kind auf und dann das gebärt dann sofort diesen Dämon, den sie alle lieben. Und dann waren die alle, bis auf Fred. Fred haben wir übrigens vergessen, bisher zu erwähnen, von der bezaubernden Amy Acker gespielt. Eine junge Forscherin, die auch noch zum Team von Angel gehört, die war die einzige, die halt nicht davon beeinflusst gewesen ist. Und dann gelingt es ihr, Angel von diesem Fluch oder von dieser Anbetung dieses Dämons zu befreien. Und dann wird so nach und nach immer mehr von dem Fluch befreit. Es war irgendwie so, dachte ich mir, ist das jetzt die zweite Apokalypse in dieser Staffel oder die dritte? Also, ich weiß nicht, das war nicht gut.
Ja, wobei auch die Idee halt, das Biest zu töten, total simpel war. Das ist nämlich das, was ich immer sage, wenn du einen unbekannten Gegner hast, klau ihm seine Waffe und bring ihn damit um. So.
Im Zweifelsfall, ja.
Wenn du merkst, deine eigenen Waffen funktionieren nicht. Und genau das hat Angel gemacht. Der hat irgendwie dem Biest irgendwie ein Horn abgebrochen und hat ihn mit seinem eigenen Horn umgebracht.
Oder
seine eigenen Knochen oder sowas.
Du musst auf Prophezeiung achten. Kein Mann kann ihn besiegen. Kein Mann kann ihn besiegen. Keine Ahnung, was du uns sagen willst.
Du meinst, man sollte eine Frau hinschicken?
Nein, 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 aber ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass kein Mann ihn besiegen kann. Keine Ahnung, was das jetzt heißt für unsere Taktik.
Ah. Ja, aber wo du bei Prophezeiungen bist, also Wesley klaut ja quasi das Baby von Angel, weil er irgendwo mal eine Prophezeiung gelesen hat, dass Angel sein Kind umbringen wird. Aber die Prophezeiung ist manipuliert. Und in Wirklichkeit sollte Connor irgendwie einen Dämon umbringen, der hat wiederum die Prophezeiung so manipuliert, dass dann rauskommt, dass Angel seinen Sohn umbringt, was dazu führt, dass Wesley Connor entführt und dann wiederum Connor entführt wird von Holz.
Haben das alle verstanden?
Logisch.
Also ihr merkt schon, alleine vom Zuhören, es ist bescheuert, es ist dämlich. Das einzig Gute daran ist, dass Wesley versucht, irgendwie diese Prophezeiung zu verifizieren und zu einem Orakel fährt. Und das Orakel ist ein großer sprechender Burger bei einer Fastfood-Kette.
Stimmt. Ja, mal ganz ehrlich, Systemgastronomie ist erstens ein anständiges Gewerbe und die müssen auch sehen, wo die bleiben, weißt du?
Das haben wir schon bei Buffy gelernt, dass die böse sind, die Burgerketten.
Ja, aber weißt du, was geil wäre, wenn dieser sprechende Burger auch zwischendurch immer noch Bestellungen angenommen hätte? Weißt du, also so sah der nämlich aus, weißt du, so.
Ja, die Mächte der Ewigkeit, Moment bitte. Darf es auch als Menü sein?
Ja, okay. Also, die Mächte der Ewigkeit fordern von dir.
Ja, aber komm, auch die Idee, die war einfach sehr, ich fand das einfach eine gute, witzige Idee, wo man mal wieder lachen konnte halt, ne?
Ja, das sag ich, das war das einzig Gute, ja, dass dieser sprechende Burger auf einmal auftaucht, weil das so absurd ist.
Ja, aber es hat doch funktioniert, fandst du es, also das war auch, ich fand andere Sachen eher peinlich. Die schlechte Darstellung von diesem Winston Kaiser, der den Sohn gespielt hat, der genauso überzeugend intrigant gewesen ist wie Kanzler Palpatine in Star Wars. Also wenn etwas nach Verräter ausgesehen hat, der hätte nur im Hintergrund noch so die Hände immer reiben müssen. Angel, da musst du jetzt hingehen. So, weißt du, das hätte noch gefehlt. Weißt du, also auf jeden Fall, Gott sei Dank, hat er am Ende der vierten Staffel dann sein Gedächtnis verloren. Der Connor wurde bei eine echte Menschenfamilie abgeschoben, wo er ein Leben in Frieden und Glück führen kann. Also musste Angel quasi sich von seinem Sohn trennen, der ihn vorher unter Wasser in einem Sarg eingesperrt hatte, was auch wahrscheinlich bei Familienfeiern immer ein Thema ist. Mhm. Und dann konnten wir das Kapitel Vincent Kaiser oder Connor endgültig Ende der vierten Staffel.
Aber wie erbärmlich ist das? Du machst eine komplette Staffel um einen Charakter, um ihn dann irgendwie in einer anderen Dimension bei einer Fake-Familie zu lassen und keiner kann sich an ihn erinnern. Das ist so du stehst auf einmal unter der Dusche.
Was eine andere Dimension? War es nicht einfach so, es war hier und aber keiner kann sich an ihn mehr erinnern?
Ja, aber er ist ja bei irgendeiner Familie untergekommen, bei irgendeiner Fake-Familie. Ja,
bei einer Mensch, genau, den wiederum suggeriert wurde, dass das ihr Kind ist, was auch, wenn man mal drüber nachdenkt, so vielleicht moralisch etwas verwerflich gewesen ist und so. Aber das war ein Zauber, der den suggeriert, also, oh, das ist jetzt unser Kind, für den wir jetzt zahlen für immer, ne? Und also der Rest der Welt außer Angel hat von Connor keine Ahnung mehr.
Ich wünschte, der Zauber hätte bei mir auch gewirkt und die dritte und vierte Staffel, also zumindest die vierte Staffel
meinst du, es war so geplant gewesen oder die haben gemerkt, ey, diese Figuren, das alles funktioniert nicht, um sie weiter drin zu lassen?
Boah, ich weiß es nicht.
Schwer zu sagen.
Frage. Ja. Hm. Ich kann aber zumindest sagen, dass der Holz-Darsteller oder Holz, ich und mein Holz, ich nämlich und mein Holz. Keith Sarabayaka, der taucht übrigens bei Babylon 5 auf, als fieser Möb auch.
Ernsthaft?
Mhm.
Okay.
Das ist ein Ex-Mann von Talia Winters.
Okay. Oh Mann. Ja, herzlich gut
entwickelt, der Mann. Lustigerweise ist das eine der beiden Folgen, die wir demnächst besprechen werden. Und ich habe mir das so angeguckt, dass die Stimme kommt dir bekannt vor, weil der eine total krasse Stimme hat.
Ah, okay. Aber was wir auch noch haben, wir haben jetzt mit Ende der vierten Staffel auch einen Abschied von Cordelia.
Ja, weil Cordelia
als Hauptdarsteller
wird umgebracht, oder?
Nee, sie fällt ins Koma.
Ach, sie fällt ins Koma. Das ist der Klassiker.
Sie fällt ins Koma. Und wenn sie auftaucht, hat sie Amnesie.
Nämlich Cordelia wird im Laufe der Serie nämlich auch böse. Also es kommt irgendwie raus, Cordelia kann diese Visionen empfangen, immer mit heftiger Migräne verbunden ist und sie bekämpft das halt, indem sie immer mehr Mittelchen nimmt dagegen. Das hilft aber irgendwann nicht mehr. Und dann kommt auch eine der großartigen Szenen. Es trifft sie einen Dämon namens Skip. Dämon namens Skip, der Chicken Wings ist. Also die erste Szene mit Skip ist, man sieht ihn quasi von hinten. Er sieht halt so ein bisschen Gargoyle-artig aus, ne? Und man hört und er futtert halt irgendwas und dann tastet sie sich an ihn ran und dann meint er so, kann man nicht mal in Ruhe Chicken Wings hier essen? Und dann ist er einer der Guten. So. Und bietet Cordelia halt an, zurück in der Zeit zu reisen und dass sie Angel nicht kennengelernt hat, sondern erfolgreiche Schauspielerin wird und unter der Last der Dimensionen oder der Visionen nicht leben muss, aber sie entscheidet sich halt auch in der alternativen Realität dann irgendwann diese Visionen anzunehmen und wird daraufhin von Skip zu einer Halbdämonin gemacht.
Genau.
Ja, was aber später rauskommt, Skip war gar nicht so gut, wie er zu sein glaubte oder was er vorgab zu sein, sondern er ist halt doch ein fieser Möb gewesen und hat gleichzeitig Cordelia ein bisschen böse gemacht.
Ja, er war auch nur eine Spielfigur auf dem Schachbrett.
Ja,
wir haben übrigens
so einen Aspekt, wo ich denke so, boah.
Ja gut, aber dafür ist die Figur Skip und wie er aufgebaut ist am Anfang, ist das super witzig.
Ja, auf jeden Fall.
Mir ist übrigens da noch eingefallen, wir haben ja ganz vergessen, hinter Wolfram und Hart gibt's natürlich den Oberboss und das, also die Obergruppe an bösen Wesen und das sind natürlich die Seniorpartner.
Ja.
die Seniorpartner der Kanzlei, die nur erwähnt werden, nie gezeigt werden, aber also so die allumfassende Macht irgendwie im Hintergrund ist, die auch schon immer existiert und die gleichbedeutend so das zu den Mächten der Ewigkeit, die so das Gute symbolisieren, sind die quasi der Gegenpart, die Seniorpartner. Und es gibt da noch eine Staffel davor oder in der zweiten war das, glaube ich, eine Folge, wo Angel in den Fahrstuhl steigt bei Wolfram und Hart und quasi hinunterfährt, vermeintlich in die Hölle, um quasi den Seniorpartner anzugreifen. Und da führt er einen Dialog mit einem der Anwälte, der dann sagt, was haben Sie denn vor? Ich will mit den Seniorpartnern reden und pipapo. Die haben über so viel Leid gesagt, ja, aber und ist es mir jetzt egal, wo wir jetzt landen? Und dieser Fahrstuhl fährt dann wirklich in so eine Art Hölle runter. Du siehst überall Flammen und Lava. Und er sagte, sind Sie wirklich sicher? Sie wissen, gleich werden Sie den Ort sehen, wo die Seniorpartner existieren. Es ist mir egal, ist mir alles, er hat ein Schwert in der Hand und so, dann geht die Tür auf und zack, er ist wieder draußen in der normalen Welt. Und er sagt, ja, die Seniorpartner sind überall und sie sind nicht in der Hölle, sondern die Hölle ist hier. Fand ich ganz großartig. Und danach schläft Angel mit Darla, weil er verzweifelt ist.
Stimmt.
Und dann, das war chronologisch, das habe ich vorhin noch überlegt, wann das war. Und dann ist er zu Darla gegangen und hat sie erstmal an die Seite geworfen und gesagt, hier, 50 Shades of Darla, würde man heute sagen, jetzt bist du dran. Und hat mit ihr den halt,
juhu, Sex in der Ehe.
Hat dann aber seine Seele nicht verloren, worauf sie spekuliert hat.
Ja.
Er war zwar verzweifelt, aber
genau.
Das ist übrigens toll, wenn du zu einer Frau sagst, ich war total verzweifelt, aber jetzt eigentlich habe ich gemerkt, so schlimm ist es gar nicht. Nee, aber das ist übrigens eine gute Anmache, weißt du?
Ich bin total verzweifelt. Ficken?
Ja, ich wollte es einfach noch erwähnen, weil ich fand diese Szene damals echt sehr gut und die hat halt zu diesem Story-Arc dann halt mit Darla noch.
Was auch wieder super dazu passt, wir haben ja schon dieses komische Dämonwesen erwähnt, was dazu führt, dass alle Menschen sich gegenseitig lieb haben.
Ja.
Und irgendwie für den totalen Weltfrieden sorgt für irgendwie 23 Stunden oder keine Ahnung
was. Ja, genau, ja.
Und Angel bringt sie halt dann irgendwie um. Und Wolfram und Hart bedanken sich dann dafür, dass er den Weltfrieden verhindert hat. Da bekommt er halt irgendwie die Niederlassung in Los Angeles von Wolfram und Hart.
Er wird, das ist dann die fünfte Staffel, genau, und die finde ich richtig gut, muss ich dir ganz ehrlich
sagen.
Super.
Die fünfte Staffel ist ja irgendwie wirklich so ein kleines so, Reboot.
Weißt du, das ist ein Jumping the Shark. Sie haben eine komplett neue Ausrichtung gemacht.
Ja.
Angel wird CEO der Niederlassung von Wolfram und Hart von Los Angeles und wirklich mit der wirklich genialen Begründung, danke, du hast den Weltfrieden verhindert. Und er hat halt dann die ganzen Ressourcen, die dieses Büro halt hat. Natürlich wird im Hintergrund weiter gegen ihn intrigiert und die wollen ihn dadurch näher an sich binden. Er sagt aber, man kann einen Feind von innen zerstören. Und das ist der Tenor, also die Geschichte der gesamten fünften Staffel zieht sich das durch. Aber nicht nur das, denn auch, ich sage es so, Sascha, ein alter Bekannter kehrt sehr präsent zurück.
Stimmt, nämlich Harmony ist wieder da.
Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Harmony ist wieder. Die macht den Empfang und sie soll geil. Also, Spike.
Harmony ist der Comic Relief und ist großartig.
Ist ja gut.
Davon abgesehen.
Harmony ist toll. Also, ganz kurz und
der geneigten
Hörerschaft. Mercedes McNabb. Harmony ist auch ein Vampir, die mit Spike mal eine Beziehung in Buffy hatte und war aber so ein bisschen der Buffy-Ersatz für Spike. Ne, also die haben ja sogar so Rollenspiele in dieser Richtung gespielt, dass sie da mit dem Flock lang gehen musste und er sie angegriffen hat. Ich glaube, das war in der vierten Staffel von Buffy. Mhm. Und dann macht sie halt den Kaffee bei Wolfram und Hart später. Taucht sie auf, ist auch sehr sympathisch. Die
Ex-Freund ist auch wieder da.
Genau. Mhm. Und Spike ist wieder da.
Spike.
Blondie Bear?
Harmony, please. This is Spike.
The Spike?
Spike ist wieder da.
Der Ex-Freund von Harmony ist wieder da.
Der Ex-Freund von Harmony. Magst du Spike nicht?
Was?
Magst du Spike nicht?
Doch, ich mag Spike. Ich mag Spike. Natürlich
also
mag
Spike
ich
Spike.
Wer mag Spike nicht?
Spike hat sich geopfert. Er hat, was auch zu tollen Szenen zwischen Angel und Spike führt, weil die Beziehung der beiden als so die Verflossenen von Buffy großartig ist. Wenn die sich alleine aufzählen, wie viel Weltuntergänge sie schon verhindert haben. Spike hat sich im Finale von Buffy halt geopfert und hat halt diese Höhle mit einem Energiestrahl zum Einsturz gebracht, wo halt diese ganzen Monster sind und halt so mit Sunnydale quasi die Vernichtung eingeleitet, aber ist halt selbst zu Staub zerfallen, aber dieses Amulett, was er dabei trug, hat es halt möglich gemacht, dass er von den Mächten der Ewigkeit halt zurückgebracht wurde und halt als Hauptdarsteller in der 5. Staffel fungiert. Und die Spitzen und die Streitigkeiten zwischen ihm und Angel sind mit das Beste noch an der ganzen Staffel, weil die ohnehin wirklich gut war. So Sachen wie, ey, ich habe die Erde gerettet, ich auch. Ja, aber du hast dabei ein Amulett getragen.
Und hat er nicht auch eine Seele?
Er hat auch eine, natürlich hat er eine Seele, aber Angel hatte die Seele
zuerst. Ja, und da gibt's ja noch irgendwie, bevor es ein cooler Trend geworden ist, der Vampir mit Seele halt das und das macht. Und dann streiten sich darüber, wer von beiden nun derjenige ist, der in der Prophezeiung.
Das war bei Buffy und da sagte Angel den güldenen Satz, ich hatte die Seele zuerst und bevor es überhaupt ein cooler Trend geworden ist. Ne, bevor hier jeder eine Seele hat, hat irgendjemand keine Seele mittlerweile. Nee, das war, genau, und dann, das ist der Grund, der Vampir mit Seele, deshalb dachte Angel, er muss im Finale von Buffy mitspielen, aber nein, da ist ja noch Spike und hatte mittlerweile ja auch eine Seele bekommen. Ich glaube, auch in der 6. Staffel von Buffy.
Der hat einen Chip bekommen, oder nicht?
Dann haben sie alle eine Seele, aber wie gesagt, die Spitzen der beiden, die gemeinsame Vergangenheit, die Angelus und William the Bloody hatten, die, also ihre alten Egos, das wirkt für so viel Humor und Spaß in der 5. Staffel. Zusätzlich zu der ganzen Dramatik, das ist unfassbar. Ich feiere wirklich die Spitzen, die diese beiden sich gegenseitig zuwerfen.
Die 5. Staffel ist eine der besten von Angel auf jeden Fall.
Das haben sie echt geschafft, dass sie es nochmal hingekriegt, so die Wende zu kriegen und eine richtig coole finale Staffel zu kriegen. Wahrscheinlich aber nicht als Finale geplant gewesen ist. Also dafür ist das Ende ja zu offen halt, ne?
Ja, stimmt. Es gibt auch eine absolut coole Szene, wo dann irgendwie Angel sagt, irgendwie die Polizei hat gerade angerufen, das und das ist passiert und wir sollten uns darum kümmern. Und dann sagt irgendwer, warum ruft die Polizei dich an und teilt dir das mit? Und er sagt so, na, stellt sich raus, uns gehört die Polizei.
Ja, die arbeiten für uns. Ja, er bekommt auch immer wieder so Hinweise von den Anwälten, die dann da arbeiten. Er muss ja dann zum Teil ja auch, er verändert ja die Geschäftspolitik, ne? Also Leute, wir vertreten keine mehr, die Kinder töten. Also er stellt ja da ganz klare Regeln auf, was dann so einer herrlichen Sequenz führt, wo der Typ Akten reinräumt und sagt, hier, das sind unsere Nächsten, wir verteidigen keine mehr, die Kinder getötet haben, und dann diese ganzen Akten, dann hat sich das schon erledigt, und diese ganzen Akten wieder rausträgt, weil anscheinend all diese Typen irgendwas damit zu tun hatten. Also das ist wirklich, wirklich herrlich. Und da ist auch ein Typ taucht auch, ich glaube, ihr habt in dem Buffy-Cast habt ihr es beschrieben als der Mann, der nicht altert, nämlich Adam Baldwin.
Ja.
Spielt auch als einer der Handlanger von Wolfram und Hart in Richtung Finale von der Staffel mit und taucht da auch, der Mann, der wirklich nicht altert.
Das ist irre, ne? Hast du mal die Bilder angeguckt von Full Metal Jacket?
Ja, ist krass, oder?
Also es gibt ein paar, da sieht er noch ein bisschen jugendhafter aus als heute, aber im Grunde genommen gibt es auch so ein paar Bilder, die kannst du eins zu eins nebeneinander stellen und der sieht aus wie heute. Das ist unglaublich.
Das wäre gut für ein Nerdquiz, aus welchem Jahr ist das? Unmöglich rauszukriegen.
Ja, das ist ein Foto von Adam Baldwin. ich heb auf.
Wenn du ein Baldwin bist und du bist nicht Alec, hast du ein Problem.
Die sind nicht verwandt mit
Es stimmt, ja, er ist der Baldwin, der nicht mit hier Alec und Steven und wie sie alle. Nee, aber nichtsdestotrotz, ich gucke gerade mal so ein bisschen durch die Folgen auch der 5. Staffel, grandiose Folgen und auch meine Lieblingsfolge aus der ganzen Serie ist dabei.
Da bin ich gespannt.
Pass auf, Folge 20, Bella Roma, ist meine Lieblingsfolge und die geht darum, dass...
Mit extra Sardellen.
Dass Spike und Angel nach Italien fahren, um den Kopf von einem mafiösen Dämonentypen zu holen, bevor es zu einem Krieg kommt. Und da, die Side-Story ist halt, dass Buffy da als so eine Art Schule-Semesterferien in Rom verbringt und sie ihr quasi so ein bisschen nachsteigen. Man sieht Buffy immer nur von hinten, also es ist nicht Sarah Michelle Gellar, ist leider ein bisschen schade, sondern halt offensichtlich eine Schauspielerin, die sie so in Tanzszenen in der Disco spielt, aber wie überhaupt das ist so eine witzige Folge, die musst du echt gucken. Das ist so witzig, wenn auch rauskommt, dass Angel Buffy immer beschatten lässt und dann kommt heraus, ja, die beiden Typen sind zusammengeschlagen worden, die liegen im Krankenhaus, die haben mich gerade angerufen. Was, du hast nur zwei Leute auf sie angesetzt? Bist du denn verrückt? Da muss man ein ganzes Team drauf ansetzen. Und auch überhaupt, wenn Angel dann Spike nach Italien schickt und sagt, hier, hör zu, du, dein neuer Auftrag, ab nach Italien, hol mir diesen Kopf, und er sagt, was heißt denn leck mich auf Italienisch? Weißt du? Und das ist überhaupt, diese Szene, diese Folge hat so viel Humor, wenn die beiden in dieser Disco stehen und dann sagen, ja, Buffy, und dann da hinten tanzt sie und dann fangen die beiden an, sich zu schubsen, sich zu prügeln, und es gibt halt Rückblenden mit Drusilla und auch mit Darla, wie es da halt eine Situation gab, dass Buffy vermeintlich mit irgend so einem Dämon jetzt zusammen ist, der früher schon mal mit Drusilla und Darla was hatte, der nennt sich der Ewige, und der wird auch nicht gezeigt, aber dann heißt es immer, ja, der macht alle Frauen klar, und dann siehst du halt, wie die beiden dann versuchen, im 18. Jahrhundert in so eine Disco, also in Disco nicht, in so eine Kneipe reinzukommen.
Nicht die Diskotheken des 18. Jahrhunderts.
Ja, aber das Witzige ist, weil sie sagen, also es geht darum, dass Darla und Drusilla sagen, ja, wir hatten beide gerade ein Dreier mit dem Ewigen. Ja, was? Er hat euch vergewaltigt? Nein, zu Anfang nicht. Und die beiden, ja, Mensch, ja, weißt du was, du solltest zuerst durch die Tür gehen, weil du brauchst den Platz für die Hörner, die dir gerade aufgesetzt haben. Und dann fangen sie an mit, ja, wir werden uns an dem rächen. Blutrache. Er hat sich mit Angelus und William the Bloody angelegt. Das wird er bezahlen. Dann siehst du, wie die vor dem Türsteher quasi stehen und sagen, Blutrache. Nee, steht nicht auf der Liste. Angelus. Nee, steht nicht auf der Liste. Oh. Nee, müsst er später wiederkommen. Und dann sagen, ja, kommen wir wieder. Wegen Wesen wie uns fürchten die Menschen die Nacht. Und werden aber so zurückgedrängt von den Türstehern, weil sie nicht reinkommen. Das ist so
witzig. Ich kann mich noch an die Folge erinnern, wo sie im U-Boot sind, wo die Nazis sich irgendwelche Vampire geschnappt haben. Unter anderem Nosferatu.
Stimmt.
Und irgendwie auf einem U-Boot sind. Und Angel wird irgendwie vom FBI, das damals glaube ich noch gar nicht existierte, aber von irgendeiner Vorgängerinstitution rekrutiert, zwangsrekrutiert, und muss dann auf diesem U-Boot für Ordnung sorgen. Und Spike hat dann irgendwie, trägt halt irgendwie so eine Nazi-Uniform. Und also
SS-Uniform mit dem Vampirgesicht, eine harte Kombination, so, oder?
Seit wann bist du ein Nazi? Ich bin keiner, ich habe nur einen gegessen.
Ja, herrlich, oder? Erinnerst du dich noch an diese Angriff der Mörderpuppen-Folge mit diesen,
ja,
wo Angel
ja
eine Puppe gewesen ist in der Staffel?
Eine absolut krasse Folge.
Hey, oder Witz, oder?
Ich kenne ja einige in unserem Bekanntenkreis, die Angst vor Puppen haben.
Ernsthaft?
Ja. Und denen legen wir diese Folge ans Herz, weil, dass die überhaupt ausgestrahlt werden durfte. Das sind halt, die Idee dahinter ist halt irgendeine Kindersendung mit Puppen, die aber total böse sind. Also sowas wie Sesamstraße. Und die saugen die Lebensenergie von den Kindern auf.
Aber das Problem ist, dass die wirklich ernsthaft scary sind.
Ja, diese aber richtig.
Also gibt's da nicht die Szene, wo dieser Produzent da steht und dann sind diese ganzen Puppen auch eine große Figur, Barney-mäßig im Hintergrund, und diese ganzen kleinen, und wie die alle so die Augenbrauen nach unten so und wirklich ernsthaft gruselig aussehen?
Ja. Und die verwandelt halt so Angel irgendwie auch in so eine Puppe, und dann ist er die ganze Zeit so eine Puppe, und das ist total abgefahren.
Aber gibt es da nicht, es gibt doch diese Sequenz, wo diese Puppe, also, ja, okay, dann werden wir mal diesen Dämon töten. Und dann geht diese Angel-Puppe mit dem Schwert über dem Kopf, geht sie dann auf die Kamera in Zeitlupe zu, und unsere anderen Figuren, also als normale Schauspieler halt, die gehen so auch in Zeitlupe hinter ihm her. Und das sieht so absurd aus, wie Angel diese Puppe mit diesem Schwert also hinter dem Kopf ist. Ganz ehrlich, das ist doch ganz großes Kino, oder?
Das ist super.
Ich sehe gerade auch, hat Josh Whedon auch geschrieben, die Folge.
Smile Time, Angriff der Mörderpuppen.
Ja, Smile Time, genau, ja. So heißt,
glaube ich, die Serie.
Genau. Ja, stimmt. Aber ey, das ist schon, weißt du, schon so kleine, nasse Mädchen in Horrorfilmen sind schon schlimm.
Ja.
aber diese Puppen,
das ist abgefahren,
die wirklich aussehen wie Sesamstraße. Das ist so scary, wie die,
jetzt sind wir,
wie die dann da stehen.
Quasi schon bei der Rubrik Lieblingsfolgen. Du hast ja deine schon irgendwie verkündet, und ich habe ja gesagt, ich finde den Pilea-Dreiteiler gar nicht schlecht. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Sie ermitteln halt irgendwie, weil sie festgestellt haben, dass irgendein Mädchen in einer Bibliothek verschwunden ist. Oder eine junge Dame, und stellen halt fest, dass sich in Lorns Karaoke-Bar ein Dimensionstor befindet. Sie verschwinden quasi in die Heimatdimension von Lorne, der eigentlich gar nicht mit möchte. Und es stellt sich halt raus, in dieser Heimatdimension ist er quasi so ein bisschen ausgestoßen, weil er singt und alle anderen, es gibt keinen Gesang. Und wenn er anfängt zu singen, halten sie alle die Ohren zu und sagen, ja, Teufelszeug.
Stimmt, ja.
Aber sie tanzen halt ganz gerne, und da gibt's halt den berühmten Numfar, der halt den Tanz der Freude macht. Und dann sowieso, Numpfer, hör auf mit dem Tanz der Schande, tanz den Tanz der Freude.
Nimmt ihm den Stein der Schande ab
und
bindet ihm dafür den Fels des Triumphes.
Genau,
so in
genau so. Und unter der Numpfer-Maske steckt kein anderer als Joss Whedon.
Ja. Echt?
Der spielt da quasi mit. Und das ist eine Dimension, in der Angel sich in Tageslicht bewegen kann. Und sie landen halt in Angels Auto, weil sie ein geschlossenes Metallgebilde um sich herum brauchen, um die...
Ach ja, stimmt, aber es ist das Cabrio.
Und es ist das Cabrio von Angel.
Ja.
Übrigens ein 67er Plymouth Belvedere GTX. Geiles Auto, by the way. Mhm. Und sie haben natürlich das Verdeck nicht geschlossen und landen halt im prallsten Sonnenschein und alle so, ah, deck mich zu.
Werf eine Decke über mich,
Und dann stellen sie fest, der fängt gar nicht an zu brennen, weil in der Dimension wirkt die Sonne auf ihn gar nicht. Und er freut sich wie ein kleines Kind und sie versuchen dann irgendwann das Auto zu tarnen und er sagt so, ach, wir brauchen noch mehr Äste. Da hinten liegt einer. Dummerweise genau im Sonnenlicht. Ah, ich gehe ihn holen. Und da läuft er wie so ein kleines Kind über diese Lichtung.
Vielleicht muss ich es echt nochmal gucken, aber ich weiß, dass es mir damals echt irgendwie nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, warum.
Es hat, also, ist dummerweise natürlich direkt um die Ecke gedreht worden, da wo auch viele Star Trek-Folgen, die auf fremden Planeten spielen, gedreht wurden.
Oh.
Und das sieht man halt dummerweise so ein bisschen, dass das im Stadtpark von Los Angeles gedreht wurde.
Ey, wäre total witzig, wenn du im Hintergrund siehst, wie die O'Brien-Mollys aus der E-Höhle rausholen und sagen, ist das Colmini da hinten?
Genau. Da kommt der Gorn noch vorbeigelaufen.
Mr. Meany, einen schönen Tag wünschen wir. Ahoi, hoi.
Ahoi, hoi. Sollten sie nicht im Transporterraum 3 stehen und warten, dass irgendwas passiert?
Ja. Herr David Burnians hat echt Glück gehabt mit dieser Serie. Also jemand, der so viel Talent als Schauspieler besitzt und jetzt muss man tatsächlich sagen, und es der Rolle und der Serie zu verdanken hat, dass er jetzt seit, 10 Jahre Bones hinter sich hat. Und also immer irgendwie eine Größe gewesen ist, immerhin hat er immer Arbeit gehabt, ne? Der hat echt, der muss der Sache echt irgendwie dankbar sein.
Und der war ja wirklich Will Play for Food, so als er entdeckt wurde für Buffy. Also das.
Ja, der hat, davor war er legendär in einer Folge von Eine schrecklich nette Familie, der Freund von Kelly Bundy, die Kinofolge, wo er ordentlich von El Bundy auf die Fresse gekriegt hat.
Stimmt. Das war echt ein Glücksgriff für ihn, das kann man nicht anders sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das Ende der Staffel.
Warte mal, ich bin noch bei den Lieblingsfolgen. Oh, okay. Ich habe nämlich hier die Folge, in der Wesley sich als Angel ausgibt, weil Angel beim Therapeuten gerade ist. Kannst du dich dran erinnern?
Angel für einen Tag oder irgendwie sowas war das?
Ja, Angel für einen Tag.
Das ist doch schon, das war eher schon in der Serie, oder? Das muss doch relativ...
Angel hat irgendwie, da ist Dala gerade wieder aufgetaucht, da hat er irgendwie Schlafprobleme, weil Dala ihn stalkt. Übrigens wie bis zum Morgengrauen, nur umgekehrt, ja? Das macht Dala mit ihm. Und er will halt zu einem Schamanen und mit dem Schamanen über seine Gefühle reden. Eigentlich will er das nicht, aber er hat irgendwie gesagt, er will sie mit dem Schamanen da treffen. Und verschwindet halt an irgendwie so einem Bergsee und der Schamane entpuppt sich irgendwie so als Typ im Hawaii-Hemd, der ihm dann den Tipp gibt, ja, such dir halt irgendwie weil er hat irgendwie noch, er muss immer noch an Buffy denken, so. Und dann meint er so, naja, pass auf, wenn du Probleme hast, dann such dir einfach ein anderes hübsches, blondes Mädchen und geh mal so richtig scheiße mit der um und betrüg die mal so richtig und dann geht's dir wieder besser. Und er meint so, naja, ob das so eine gute, weil das ist genau das, was er gemacht hat, sozusagen, ne? Und dieser Typ, der dann auch nicht wirklich der Schamane ist, sondern einer der Bösen, der sich als Schamane ausgibt, der trifft halt wirklich immer genau
exakt. Keinem mehr trauen, oder?
Er trifft immer so exakt den Nagel auf den Kopf und er schmeißt Angel genau das an den Kopf, was er nicht hören will. Und das macht die Folge zum einen so toll.
Moment, ist dieser Schamane der Typ, mit dem er in dieser Hütte ist, am See?
Genau.
Wo der Typ am Ende draußen steht, in der Sonne sagt, ja, okay, ich sollte dich manipulieren, aber hey, du hast jetzt zwar erkannt, aber ich stehe draußen und in der Sonne und da kriegst du mich nicht und er wirft die Angel nach ihm? Alter, das war gut, stimmt.
Und er angelt sich
ihm. Stimmt, er angelt sich ihm, genau, weil er ihn dann quasi durch die Angel wieder in die
Angel angelt.
In die Hütte holt, wo halt die Sonne, Angel angelt, wo die Hütte halt, also wo halt Schatten ist und wo er ihn dann halt angreifen kann. Stimmt, jetzt weiß ich auch, welche Folge du meinst. Richtig, ja, die ist gut.
Und Wesley muss sich als Angel ausgeben, weil ein reicher Millionär kommt und sagt, entweder bringe ich hier alle um oder Angel kommt mit und passt auf meine Tochter auf. Und Wesley sieht halt keine andere Wahl, als sich als Angel auszugeben und auf die Tochter aufzupassen. Absolut tolle Folge. Weil er kommt halt irgendwie in so einen Raum und dann steht natürlich da ein Spiegel. Er guckt sie, er sieht dann den Spiegel mal so, oder so, deckt sofort den Spiegel ab.
Ja, ja. Alter, super, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich überlege gerade noch, eine Figur, die ich irgendwie noch erwähnen wollte, war, erinnerst du dich noch an Lindsay MacDonald von Christian Kane gespielt, der spielt diesen Anwalt, den er gleich in der Pilotfolge auftaucht, diesen jungen Geleckten, der dann auch seinen Arm verliert und dann auch so der Gegner von ihm wird, also immer auch so ein bisschen, die Figur fand ich auch irgendwie gut.
Super gewesen.
Der hat sich dann so legendäre losgesagt Folge, davon,
seine Hand aber immer bekommt. Noch,
ja.
Der bekommt irgendwie seine Hand wieder und stellt sich raus, er ist ein begeisterter und begnadeter Gitarrenspieler.
Auch in Wirklichkeit, glaube ich, der Schauspieler macht das, ne?
Hat einer der Produzenten das Lied übrigens geschrieben für ihn. Und er geht dann in die Karaoke-Bar mit seiner Gitarre und singt ein Lied, weil er wissen will, wie es mit ihm weitergeht. Und er singt wirklich total toll, er spielt da Gitarre und alle schmelzen vor ihm nieder. Und Angel macht sich die ganze Zeit über ihn lustig. So, haha, was soll das wohl für ein Lied sein? Und alle so, Angel, halt's Maul, ich will das Lied hören.
Was ich immer so ein bisschen leidlich gut funktioniert finde, war immer, wenn Angel Beziehungen mit irgendwelchen anderen Mädels da hatte, die so nicht da waren und die auch, da gab's ja Nina. Hier Kate Lockley, Nina kam später, aber Nina, ja, davor war noch Kate Lockley, die Polizistin. Die Polizistin, die war irgendwie auch relativ lange dabei, die wurde nämlich von einer Deutschen gespielt, von Elisabeth Röhm aus Düsseldorf, witzigerweise. Ach. Ja, das ist eine Deutsche, die in Amerika tatsächlich seit einigen Jahren, also eigentlich seit Angel, als Schauspielerin tätig ist, auch immer wieder in Serien auftritt. Und ich fand die damals, die ist auch heute noch eine schöne Frau. Und damals fand ich irgendwie ganz cool, dass so ein Polizistin, ein Mensch, nicht wieder irgendwie so mit irgendwelchen Superkräften. War auch 15 Folgen lang dabei, sehe ich gerade. Und ich fand sie irgendwie eine ganz gute Partnerin für ihn, weil sie halt auch wirklich ein Mensch war, einfach ein Mensch. Und wie gesagt, ich wollte es einfach erwähnen, weil sie ist aus Düsseldorf. Wo wir ja vielleicht jemand anders noch kennen.
Ja, wenn nicht gerade zwei Leute.
Ja, den einen oder anderen.
Ja, genau. Und noch eine Lieblingsfolge, dann bin ich auch durch mit meinen Lieblingsfolgen, ist das...
Ich will auch noch eine.
Ja, mach du zuerst.
Jetzt, wenn du so viele bringst. Ich dachte, wir können noch eine bringen.
Ich geh mal kurz pullern und dann reden wir über deine Lieblingsfolge. Ah, so. Ja, Gregor, zurück zu deiner Lieblingsfolge.
Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also wo die für mich echt noch rausstechend war halt irgendwie das Staffelfinale, also das Serienfinale in dem Fall. Die letzte Schlacht fand ich großartig. Ja, du hast ja im Buffy-Cast, habt ihr ja schon über das Ende der Serie geredet, was ja, also da kann man ja wirklich drüber streiten, ob das wirklich so geplant gewesen ist, also ob sie wussten, dass es damit vorbei ist und es irgendwie in Form von Comics fortgesetzt wurde oder ob sie mit einer sechsten Staffel gerechnet haben. Weil das Ende ist natürlich, ich hab's am Anfang, fand ich es nicht cool mit dem, ihr habt das ja schon beschrieben, unsere Helden sind stark dezimiert, es hat quasi den finalen Kampf mit Wolfram und Hart gegeben, es sind einige auf der Strecke geblieben, wie unter anderem auch Wesley, und der Rest ist verletzt und sie sind in einer Gasse, im Regen, im Dunkeln und dann kommt eine Armee von Dämonen auf sie zu und ein Drache. Und die Serie endet halt mit dem tollen Satz von Angel, der nach vorne geht und sagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte gern den Drachen. Und dann so zum Schlag ausholt und dann ist es vorbei. Wäre ein guter Staffelfinale, aber als Serienfinale habe ich mittlerweile damit meinen Frieden gemacht. Aber es ist einfach eine coole Szene, oder?
Auf jeden Fall. Also angeblich ist ja Joss Whedon dann irgendwie auf die Produzenten zugegangen, hat relativ zeitig gesagt, er will die sechste Staffel haben und das wollten sie nicht mitmachen. Ja. Und daraufhin haben sie dann relativ schnell gesagt, nach der fünften ist Schluss. Und die sechste Staffel ist in Form von Comics fortgesetzt worden und ich habe gelesen, in der sechsten Staffel wäre Folgendes passiert. Spoiler. Angel wäre ein Mensch geworden. Wesley wäre im Laufe der sechsten Staffel wieder von den Toten zurückgeholt worden. Gunn wäre ein Vampir und einer der Hauptgegner der sechsten Staffel. Und Fred wäre von Ilya getrennt worden. Also die hatte ja diesen komischen Dämon noch.
Das haben wir ganz vergessen.
Ja, das war auch so ein dämliches Teil.
Ja, irgendwie schon, ne? Aber sie sah heiß aus als Dämon, fand ich.
Amy Acker ist ja mit, hat einen tollen Film mit William Shatner zusammen gespielt.
Mit wem?
Mit William Shatner. William Shatner hat einen Film The Visitor gemacht, auf Home Video gedreht und er ist wirklich krude, aber es spielt Amy Acker mit.
Das kenne ich gar nicht.
Und William Shatner.
Und William Shatner. ist schon okay, aber so als Finale für die Serie hat es auch irgendwie was. Ja. Auch wenn es nicht abgeschlossen ist. Also ich hatte gelesen, dass das Problem also ein bisschen war, dass die fünfte Staffel eigentlich schon so ein bisschen auf der Kippe war, weil die wollten irgendwie so ein bisschen auch das Franchise loswerden. Die hatten ja sowieso die Thematik, dass Buffy ja weggegangen ist zu einem anderen Network und somit alleine lief nur noch Angel. Dann haben sie immerhin noch zwei Staffeln gemacht und die fünfte Staffel soll unter anderem auch deshalb gemacht worden sein, weil man unbedingt über diese 100-Folgen-Grenze kommen wollte, was damals so in diesem Syndicate-Markt wohl sehr wichtig gewesen ist, was Wiederholungsrechte und weltweit Vermarktung angeht. Und damit sind sie in der fünften Staffel mit der 12. Folge auch drüber gekommen. Das war nämlich die 100. Folge. Und dann, gut, dann haben sie insgesamt die obligatorischen damals noch 22 Folgen gemacht. Und somit ist endet die Serie mit 110 Folgen. Während, ich glaube, Buffy 137 oder 100, lief halt zwei Staffeln länger. Ja, ne? Aber somit war 2004 dann auch Schluss. Es gab damals auch mal Gerüchte, dass mal so in Fernsehfilmen vielleicht das Ganze noch fortgesetzt wurde. Aber ich glaube, die Zeit ist auch, das ist bis heute nicht passiert. Und ich glaube, jetzt wäre die Zeit auch lange vorbei.
Ja, da würde man Angel, den nicht alternden Vampir, auch nicht unbedingt mehr abnehmen. Er ist ja nicht Adam Baldwin.
Er ist nicht Adam Baldwin, aber ich finde auch gar nicht so schlecht gealtert. Also ich gucke jetzt, er ist ein bisschen korpulenter geworden, aber ich finde auch, wenn man ihn, also er hat immerhin noch relativ volles Haar behalten.
Ja, das stimmt.
Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Aber ich muss sagen, also dass das toll ist, sie haben auch dieses Fantasievolle in der Serie durchaus fortgesetzt. Den Humor, der ist klar dasselbe Team oder ein ähnliches Team geblieben und auch, sie haben es auch geschafft, gute neue Figuren zu etablieren zu den alten Lieblingen. Da fällt mir übrigens ein, Cordelia, wir haben ja vorhin gesagt, in der vierten Staffel ist sie ins Koma gefallen. Sie ist aber noch einmal zurückgekommen, nämlich in Folge 100, in der 100. da ist sie zurückgekommen, aus dem Koma vermeintlich erwacht, um halt Angel wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und am Ende, die Folge endet aber damit, dass Angel, das ist quasi sie nicht wirklich in echter Form, die Folge bei ihm war. Er kriegt dann am Ende einen Anruf aus dem Krankenhaus, wo ihm mitgeteilt wurde, dass sie, die Koma-Patientin Cordelia Chase, gerade gestorben ist. Also war es mehr so eine Geister noch Erscheinung oder eine Projektion, die ihn da begleitet hat. Und der den endgültigen Abschied von Cordelia.
Also angeblich hat Charisma Carpenter ja gesagt, okay, sie kommt nochmal wieder für die 100. und hat die Bedingung, dass sie nicht getötet wird. Und haben alle gesagt, ja, machen wir. Und dann hat sie dann irgendwie aus dem Drehbuch erfahren, dass sie doch stirbt.
Ja gut, aber letztendlich, ich fand das irgendwie ein sehr cooles Ende. Weißt du, wenn man nicht mehr wiederkommen wollte.
Besser als blöd im Koma rumliegen.
Ja, jetzt mal ehrlich, was wäre denn, dann nochmal zum Finale, hätten sie sie eingeblendet oder irgendwie sowas? Nee, also da, ich fand das damals, ich hab das nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ich dachte mir, oh, sie ist wieder da, sie ist aus dem Koma erwacht, weil das ist alles auch, es wird ja sogar angesprochen, dass sie aus dem Koma erwacht ist. Dachte ich mir, oh, okay, sie ist halt wieder da, kann ja sein, auch die 100. Folge ist da sicher nicht die schlechteste Wahl, um wiederzukommen. Und dann dieser Anruf am Ende, wo die quasi beide noch in einem Gespräch sind, wo Angel gerade sich so wieder auf dem richtigen Weg befindet, und dann kriegt er einen Anruf, sagt, warte mal kurz, und guckt dann ganz komisch und bekommt halt gesagt, was, sie ist gerade gestorben, dreht sich um und da steht sie halt nicht mehr, und ja, so, weißt du, Kamerashot zurück, er steht allein in diesem Büro von Wolfram und Hart. Alles cool. Finde ich einen würdigen Abschied für die Figur. Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, hat sie freiwillig die Serie verlassen? Sie hat freiwillig die Serie verlassen, ne? Kind wahrscheinlich, oder?
Sie ist, glaube ich, sie ist schwanger gewesen. Ja, genau.
Ja, da wurde auch viel drumherum gedreht um den Bauch
und so. Verschiedene Ansichten, warum sie die Serie verlassen hat.
Du meinst nicht ganz aus freien Stücken?
Ja, gibt's verschiedene, wie gesagt, da weiß ich auch nicht hundertprozentig Bescheid.
Ja, aber die Schwangerschaft hätte man ja auch kaschieren können.
Ja, haben sie ja auch.
Indem man sagt, sie musste das Baby von einer anderen Schauspielerin übernehmen, weil es einen Unfall gegeben hat. In einem Shuttle. Und dann musste der Doktor, der dabei war, Gott sei Dank, der diese Mission begleitet hat, die botanische Mission, und der erste Offizier der Station, der diese botanische Aktion begleitet hat. Also wenn, dann musst du die Kommandoebene dabei haben,
Nerd.
Oder? Ne? Bei botanischen, entschuldige bitte. Und dann hätte sie das Kind halt übernehmen.
Nein, sie war doch in der vierten Staffel schwanger mit der...
Ja, ja. Du meinst, sie haben eine Schwangerschaft mit einer Schwangerschaft
kassiert. Ja, tatsächlich. Macht man auch ganz gerne.
Was für ein verrücktes Vorgehen, oder? Wie war denn das bei Akte X bei Gillian Anderson damals? Mit der Entführung haben sie es bei ihr kaschiert, ne? Ja, stimmt.
Ist sie auf dem Raumschiff gewesen und dann hatte sie dort den Bauch aufgepustet.
Stimmt, ja.
Von den Aliens.
Ist auch eine gute Erklärung.
Eine Lieblingsfolge wollte ich noch loswerden und das ist Disharmony.
Disharmony,
das ist die Folge, in der Harmony wieder auftaucht. Und
jetzt sind wir auf die Sprünge.
Harmony quartiert sich bei Cordelia ein und sagt, sie möchte halt, ist halt ziemlich viel passiert, hat sie von ihrem Freund getrennt, der hat sie irgendwie mistig behandelt und sie möchte jetzt irgendwie besser werden und keine Ahnung was. Und Cordelia hat aber keine Ahnung davon, dass Harmony ein Vampir ist.
Da muss man dazu sagen, die waren früher zu Highschool-Zeiten bei Buffy befreundet als
hier.
Die
war in ihrer Gang sozusagen.
Genau, sie war in ihrer Gang, sie war das klassische Cheerleader-Blondchen und ihre Vampir-Werdung war, da war Cordelia nicht mehr bei Buffy, als das war. Deshalb weiß sie es nicht.
Ist irgendwie am Ende der dritten Staffel passiert, als die Highschool in Luft geflogen ist. Ja. Ist sie halt irgendwie...
großartig,
und,
oder?
Und Cordelia hat halt gedacht, Harmony ist halt irgendwie gestorben oder keine Ahnung was. Und dann sagt sie, naja, sie ist einfach untergetaucht und dann gab es irgendwie Probleme mit ihrem Freund, was natürlich Spike war. Blablabla, ladiladila und taucht wieder auf. Und sie sagt dann, ja, sie hat so einen Hunger und so. Ja, ich bestelle jetzt eine Pizza. Und dann kriecht halt so Cordelia über sie drüber und dann sieht man halt, Harmony kriegt so ein Vampirgesicht. Und dann taucht irgendwie Harmony irgendwie des Nächtens bei Cordelia am Bett auf. Sie wacht dann mal auf, weil Dennis Alarm schlägt sozusagen. Und sie sagt, ja, das ist mein Hausgeist, der hat mich geweckt, bla bla bla. Und was machst du eigentlich in meinem Schlafzimmer? Ach ja, Und dann verschwindet sie wieder und Cordelia kriegt irgendwie, macht sich irgendwie Gedanken und ruft halt Willow an. Und, und sagt dann, naja, die war bei mir im Schlafzimmer und bla bla. Wer war bei dir im Schlafzimmer? Harmony? Und dann so, ja, komisch, ne? Ganz merkwürdig, ja. Und dann so, du weißt schon, dass Harmony ein Vampir ist. Und
sie denkt ja, sie steht genau. Auf sie. Und das sind so diese Anspielungen, die in dieser Serie so großartig waren. Kennst du das noch bei der vierten Staffel von Buffy, wo Spike dann schon diesen Chip im Kopf hat und vermeintlich sich bei Willow im Zimmer aufhält und dann im Prinzip darüber redet, dass er nicht mehr kann, also nicht mehr beißen
vielleicht
kann.
Vielleicht, wenn du an jemand anders denkst.
Ja, hast du es denn? Ja, vielleicht.
Nein, es liegt nicht an dir.
Nein, aber diese Szene ist so niedlich, wenn er hat ja Liebeskummer im weitesten Sinne halt, ne? Sagt, Mensch, und ich habe alles für sie gemacht. Ich habe jeden umgebracht, den sie wollte, ne? Was sie sagt auch so geile Assi-Beziehungssprüche. Ja, weißt du, es gibt kein Ich in wir. Ja. Ne? So, auf was du auch hören willst.
Das ist
halt
total toll. Dann sagt der Willow dann so, du weißt schon, dass sie ein Vampir ist. Und so, und Cordelia so, sie ist ein Vampir, ein Glück. Ich habe gedacht, sie wäre lesbisch geworden. Und dann ist das herzlichen Glückwunsch, Willow.
Ja, ohne Witz. Ja, stimmt. Genau, ja, weil Willow, bei euch wünsche ich viel Glück. Weil Willow ja lesbisch ist und mit Tara zusammen ist zu der Zeit.
Und das ist so großartig, oder? Diese Dialoge auch zwischen, dann ruft ja Willow an bei Angel und sagt hier, Cordy ist in Gefahr, weil Harmony ist bei ihr. Und alle so und schnappen sich halt irgendwie Armbrust und Flöcke und keine Ahnung was. Und stürmen bei Cordelia in die Wohnung und die sitzt auf dem Sofa mit Harmony und lässt sich gerade ihre Zehen manikieren, also pedikieren.
Genau, ja. Ja, also so wirklich so ein Mädelsding halt. Ne?
Hände weg von ihren Füßen.
Wie geil die Jungs mit diesen Äxten im Wohnzimmer stehen, oder? Ja.
Sie ist ein gefährliches Monster und sie sitzt dann unten mit dem Nagellack so, hä?
Ja, es ist, da, ganz ehrlich, das ist auch wie, weißt du, wie, da, das Orakel ist der Bürger.
Genau so.
Weißt du, jeder andere hätte jetzt, in jeder anderen Serie, wäre das ein Typ in einem Jedi-Umhang gewesen. Weißt du, der einfach böse guckt. Da hätte man überhaupt über diese Szene gar nicht geredet, wenn der Typ nicht der Bürger gewesen
wäre. Und dann sitzt er irgendwie bei Angel im Büro und dann bietet Angel ihr Schweineblut an. Und hier so, Schweineblut, das geht direkt auf meine Hüften. Und dann so, vermisst du das nicht auch? Dann irgendwie, vermisst du das nicht auch? Dann das warme Blut aus den Körpern von Menschen zu trinken, gerade wenn sie so ein bisschen Angst gehabt haben, bla bla bla. Und Angel, und du merkst halt irgendwie so, Angel driftet immer mehr so ab. Und dann kommt irgendwer, Gunn kommt irgendwie, glaube ich, rein und meint so, ich bin da, ich bin wieder da. Und Angel so, ich auch.
Das ist großartig, oder? Das ist echt großartig. Also man merkt, es ist wirklich eine Serie, die sich, ich finde, die kann man auch heute noch gut gucken. Ganz ehrlich, also ich finde, die ist gut gealtert. Ja.
Also ihr müsst euch ein bisschen durch die dritte und vierte Staffel quälen, aber die fünfte ist es allemal wert.
Also allein die fünfte ist der Hammer. bei der ersten Staffel hatten sie gerade zu Beginn die erste Hälfte war noch halt so sehr diese Standalone-Folgen, die sich oft wiederholt haben, ne, mit irgendeiner Jungfrau in Nöten und unsere Gang muss sie vor irgendeinem Dämon der Woche verteidigen. Aber danach haben die sich echt gefunden. Ja. Also das davor war auch nicht schlecht. Also die Serie ist eigentlich, finde ich, auf einem sehr hohen Niveau gestartet. Und jemand wie David Boreanaz, der bei aller Liebe auch, ich sag mal so, nicht der El Pacino der Serienwelt ist.
Auf einem,
für den ist es ein Glücksgriff
gewesen. Auf einem guten Niveau gestartet und auf einem hohen Niveau geendet.
Das musst du aber auch erstmal
hinkriegen. Besser als wenn eine Serie langsam vor sich hin siecht, weil die Fridge genugt wurde zwischenzeitlich.
Ja, jetzt für mich die Gretchenfrage, du hast es ja glaube ich schon angedeutet in dem Buffy-Cast, Angel oder Buffy, welche Serie magst du lieber?
Ich habe auch da glaube ich schon gesagt, dass ich Angel lieber mag als Buffy.
Ernsthaft? Ja, ich glaube, da ist Angel, Buffy noch ein bisschen davor, weil ich irgendwie, das ist so die prägendere Serie gewesen, aber in Summe ist Angel wirklich minimal dahinter, wenn ich fast gleich.
Sagst du nur, weil du die Hauptfigur bei Buffy sexier findest als die bei Angel?
Das stimmt. Ja, unter anderem. Ja, aber Sarah Michelle Gellar. Guck mal, du musst es bei mir auch verstehen. Zu der Zeit, als Buffy lief, da bin ich auch so langsam aus der Schule rausgeglitten. Und als dann die dritte Staffel das Finale hat, wo am Ende dann halt, sie haben die Schule verlassen und da steht dann noch, die Zukunft ist eure, euch gehört die Zukunft, da bin ich auch gerade so ins Beruf, so gerade raus aus der Schule. Ich hatte keine Chance. Es war für mich die Serie.
Ja, siehst du, ich habe ja schon studiert, als Buffy angefangen hat. Insofern hat mich dann die etwas ältere Angel-Serie dann auch ganz gut abgeholt. Und im Gegensatz zu Doctor Who hat das ja ganz gut geklappt.
Definitiv, nichtsdestotrotz, ich finde es eigentlich schade, ganz kurz noch, finde, dass so aus diesem Franchise, nach diesen wirklich beiden, wir sind uns ja einig, dass das beides echt gute Serien sind, dass daraus nicht mehr geworden ist.
Also Buffy, das haben wir versucht ja auch auszuarbeiten, hat natürlich einen popkulturellen Einfluss ohne Ende hinterlassen, hat natürlich auch das Storytelling im Fernsehen auf den Kopf gestellt, so ähnlich wie Babylon 5 damals, also dass man halt nicht am Ende einer Folge auf dem Status Quo war, sondern dass die Charaktere sich entwickelt haben, dass es auch sowas wie staffelübergreifende Handlungsstränge gab.
Man ist erwachsen geworden ein bisschen, also mit diesen
Figuren. Die Charaktere sind mitgewachsen. Das gab es halt alles nur bedingt vorher.
Eins aber noch, finde ich, da hast du recht. Es gab ja übrigens eine Serie, eine Weltraumstation, die auch fortläuft. Aber ich finde aber, dass sie auch eine Leichtigkeit in so ernste Situationen reingebracht hat, was es sonst, weißt du, da sonst in anderen Serien ist halt so, oh, es sieht jetzt nicht gut aus, also ernst alles. Und diese Leichtigkeit, diesen Witz, den man sich da getraut hat, in ernste und hochdramatische Sachen reinzubringen, das ist schon etwas, was diese Serien sehr stark vorangetrieben haben.
Ja, die Optik, glaube ich auch, die Machart, die Art, Geschichten zu erzählen. Angel hat natürlich dann irgendwie, war im Ganzen so ein bisschen dunkler und hatte natürlich auch diese, du erinnerst dich vielleicht noch, diese Szenenübergänge, in dem die kurze Bilder eingeblendet haben mit dem Geräusch dazu. Das war halt so ein stilistisches Mittel bei Angel.
Ah ja, du meinst dieses, wo man Szenen aus den nächsten Szenen
gesehen hat,
oder? Also was später dann was bei Serien wie Navy CIS Standard geworden ist dann.
Das war auch schon so ein Markenzeichen von Angel. Aber man kann ja durchaus behaupten, dass wenn man über Buffy und Angel redet, Angel immer so ein bisschen hinteruntergekehrt wird.
Ja, die hatten vor allen Dingen auch ich glaube, das ging sogar in Deutschland, weiß ich noch, dann wurden irgendwie das Finale, also die letzten Buffy-Folgen, die wurden sogar noch im Primetime damals im Doppel ausgestrahlt, weil man es auch so vielleicht ein bisschen hinter sich kriegen wollte. Und dann war irgendwie auch mit der Angel-Ausstrahlung irgendwie erstmal Schluss, obwohl Angel ja noch mindestens ein Jahr weiter lief. Dann war da auch erstmal Pause, dann ist es irgendwann bei Kabel 1 im Nachtprogramm gelaufen. Also der Fokus hat definitiv auf Buffy gelegen. Also bei uns. Und auch, also ich habe die letzte Angel-Staffel erst viel später gesehen, weil es erstmal weg aus dem Fernsehen war. Das lief eine Weile im Doppel mit Buffy, was natürlich naheliegend war, aber ich glaube, es war quotentechnisch immer so ein bisschen dahinter und auch in der Wahrnehmung.
Wobei die Quoten gar nicht so übel gewesen sein müssen und ich habe es ja damals immer im Original geguckt, weil sie mir immer auf die Festplatte gefallen sind, die Folgen.
Okay.
Ja,
Das sage ich.
Ist ja mittlerweile verjährt.
Ach Gott, ja, mein Gott.
Also nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir es geschafft, in den letzten ein, dreiviertel Stunden die Serie zu würdigen und der Serie zu huldigen. Ihr natürlich nach dem Buffy-Podcast auch den Platz in der Podcast-Geschichte zuteil werden zu lassen, die sie verdient. So war es richtig. Ja, Gregor, dann bedanke ich mich für
die... Danke, dass ich mal dabei sein durfte
bei euch. Für die Fachsimpelei über Angel und verneige mich vor deinem Detailwissen.
Ich gebe das Kompliment gerne zurück.
Als Vorbereitung wahrscheinlich alle 5 Staffeln nochmal geguckt im Schnelldurchlauf.
Nicht eine Folge. Du weißt, das habe ich ad hoc vor.
Ja, ja, das bewundere ich so bei dir. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann zu dritt wieder, dann mit Sebastian.
Würde mich freuen, sehr gerne.
Über ein Joss Whedon-Werk reden. Es sei denn, es hat nur eine Staffel überlebt und noch einen Kinofilm. Dann könnten wir das vielleicht doch mal. Aber mir fällt da keine Serie ein.
Nurt und Krempel hat schon über Firefly und Serenity gesprochen, nur mal so am Rande. Okay,
dann blenden wir das jetzt hier ein. Nein, das machen wir nicht. Ja. Hört es euch an, aber wir empfehlen es auf jeden Fall weiter. Hört euch mal Nurt und Krempel an und vor allen Dingen den Firefly-Cast. Ja, in dem Sinne sind wir gespannt, um was es beim nächsten Mal, bei der nächsten regulären Ausgabe von Sie reden gehen wird. Und mir bleibt nicht viel mehr als euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen was auch immer zu wünschen. Zu sagen, bleibt uns treu. Vielen Dank, Gregor. Und das nächste Mal dann wieder mit dem Sebastian. Bis dahin. Ciao.
Ciao.